Also ich eröffne den ersten öffentlichen Tagesordnungspunkt des Ausschusses für Digitales. Hiermit startet dann auch die Aufzeichnung durch die Technik. Sie können die Sitzung dann ab morgen in der Mediathek des Bundestages abrufen. Und die Besucherinnen und Besucher, die jetzt auch reinkommen, möchte ich darauf hinweisen, dass das eigene Fertigen von Ton- oder Bildaufnahmen nicht gestattet ist. Und Zuwiderhandlungen können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestags zu einem Ausschluss von Sitzungen dieses Ausschusses oder des ganzen Hauses führen und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir starten mit dem Tagesordnungspunkt 3 in öffentlicher Beratung, Bericht der Bundesregierung zu den internationalen Verhandlungen zum Global Digital Compact. Wir haben eine Selbstbefassung und debattieren darüber. Und wir haben Gäste im Ausschuss, die ich gerne begrüßen möchte. Vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert. Herzlich willkommen. Mit dabei ist Philipp Schulte vom Referat Multilaterale Digitalpolitik, G7, G20, OECD und Multistakeholder-Prozesse. Herzlich willkommen. Ich weiß, das ist ein langer Titel, aber dann weiß man auch mal, wofür das Referat zuständig ist, ne? Dann vom Auswärtigen Amt, heute Premiere in diesem Ausschuss, der Staatsminister Tobias Lindner. Herzlich willkommen. Und der Botschaftsrat, erste Klasse Jens Lorenz, Leiter des Koordinierungsstabs für künstliche Intelligenz und digitale Technologien in der Außenpolitik. Wir haben vereinbart ein Eingangsstatement von der Bundesregierung, insgesamt von 5 Minuten. Ich hoffe, ihr habt das gut aufgeteilt. Dann gibt es die Debattenrunde. Und ich weise darauf hin, wir haben akustischen Gong. Das hat der Staatsminister hier ja noch nicht erlebt. 10 Sekunden vor Ende der Redezeit. Dann bitte nicht noch einen weiteren Gedanken aufmachen, sondern dann möglichst bald zum Ende kommen. So, dann übergebe ich und ich nehme an Tobias Lindner.
Ja, danke, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihnen ist bekannt, dass am 22. und 23. September in New York der UN-Zukunftsgipfel, das Summit of the Future, stattfinden wird. Deutschland und Namibia bereiten ja als Verhandlungsführer im Moment die Abschlusserklärung dieses Gipfels vor, den sogenannten Pact of the Future. Und als Annex, aber eigenständiges Dokument soll der Global Digital Compact stehen. Eines der Kernanliegen dieses Zukunftspakts betrifft die Frage, wie wir mit digitalen Technologien in Zukunft umgehen wollen. Also einerseits, wie wir das Potenzial der Digitalisierung nutzen, um insbesondere die SDGs zu erreichen, wie wir Risiken neuer Technologien, insbesondere im Kontext künstlicher Intelligenz, begegnen, damit diese den Menschen dienen und Grundwerte geschützt sind, und wie wir natürlich ein freies, offenes und sicheres Internet, Innovation befördern und Teilhabe für alle Menschen ermöglichen. Wie gesagt, Deutschland und Namibia sind die Co-Facilitatoren des Hauptdokuments. Der Global Digital Compact wird momentan unter Federführung von Schweden und Sambia verhandelt. Stakeholder aus allen Bereichen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, technische Community, haben sich mit ambitionierten Vorschlägen eingebracht. Deutschland hat die Konsultationsphase aktiv mitgestaltet und dabei unter anderem 3 regionale Konsultationen in Kenia, Indien und Mexiko unterstützt, damit die Stimmen des globalen Südens gehört werden können. Gleichzeitig wird natürlich dadurch auch klar, dass wir für wichtige Prinzipien eines menschenrechtsbasierten, nachhaltigen und freien und sicheren Umgangs mit digitalen Technologien stehen, die auch von einer breiten regionalen Allianz geteilt werden. Zum Verfahren, es wird Anfang April durch die beiden Länder das sogenannte Zero Draft, also die erste Version des Gipfeldokuments, vorgelegt. Und wir kommen jetzt in eine Phase, wo am 27.06. die sogenannte Revision 2, also die zweite überarbeitete Textfassung, vorgelegt worden ist. Ich will auch in Anbetracht der Zeit vielleicht kurz was zu den grundlegenden Divergenzen sagen, die es zwischen uns gleichgesinnten Ländern und der Gruppe der G77 gibt. Die betreffen insbesondere die Achtung von Menschenrechten, inklusive Gender Equality im Bereich des GDC, den Multi-Stakeholder-Ansatz der Internet-Governance und die künftige Struktur der KI-Governance auf VN-Ebene. Zur deutschen Position. Wir setzen uns dafür ein, dass der GDC auf Werten und Rechten basiert, insbesondere auf der UN-Charta der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der GDC soll hervorheben, dass diese Werte untrennbar miteinander verbunden sind. Und wie ich es gesagt habe, die Chancen und Risiken neuer Technologien machen eben vor Ländergrenzen keinen Halt. Deswegen ist uns möglichst an allgemeinen Prinzipien gelegen. Mit Blick auf die Uhr noch 2 Punkte. Es ist uns wichtig, dass wir natürlich auch diese Technologien möglichst nachhaltig und ressourcenschonend betrachten. dass wir den Multi-Stakeholder-Ansatz weiter verfolgen und dass wir das Internet Governance Forum, eine Plattform für alle Stakeholder, stärken, keine Parallelstrukturen schaffen, also möglichst bestehende Strukturen bestmöglich nutzen und Doppelungen vermeiden. Ich würde an der Stelle einen Punkt machen, Frau Vorsitzende, mit Blick auf die Uhr ans BMDV abgeben.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir einen guten Nachmittag. Der Kollege Lindner hatte ja alle wichtigen Punkte genannt. Ich will auch noch einmal betonen, dass uns der Multi-Stakeholder-Ansatz von enormer Bedeutung ist. Also, dass es nicht sein kann, dass die Staaten alleine über die Fragen des Internets entscheiden, sondern dass es eben dabei geht, die Zivilgesellschaft, aber alle anderen Beteiligten ebenso hier zu Akteuren der Zukunft des Internets weiterhin machen zu lassen. Und deswegen wir natürlich auch auf diesen Ansatz unbedingt Wert legen und diesen Ansatz auch verteidigen mit dem IGF und allem, was dazu gehört. Uns ist auch wichtig, dass wir die Parallelstrukturen nicht schaffen, dass wir auch gucken, was gibt es eigentlich sonst schon für Strukturen. Wir haben wirklich schon sehr viele Strukturen in diesem Bereich. Und dass man natürlich auch schauen muss, dass man nicht zusätzliche Institutionen schaffen, die wiederum dann am Ende auch, sage ich mal, Mittel und Effizienzen und Ressourcen verbrauchen, sondern dass man auch auf gegebene Strukturen zurückgreift und, wie gesagt, gut funktionierende die Prozesse einfach auch beibehält und stärkt.
Super, vielen Dank. Dann würden wir jetzt in die Debattenrunde kommen und als erstes für die SPD-Fraktion Dr. Jens Zimmermann.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Okay, nachdem das geklärt wäre. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Staatsminister, Frau Staatssekretärin. Mich würde noch mal interessieren, jetzt die Rolle Deutschlands ist ja so ein bisschen speziell in diesem Fall als Facilitator einerseits. Uns interessiert aber natürlich die Prioritäten der Bundesregierung. Und wenn ich mir, es gab auch Berichterstattungen zu dem Thema, unsere Sorge ist so ein bisschen, dass Deutschland einmal aufgrund der Rolle in dem Verfahren konkret und darüber hinaus aufgrund der Tatsache, dass man auch wieder einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat anstrebt, da ein bisschen zurückhaltend ist. Wir haben bei verschiedenen UN-Initiativen für das Internet in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, dass Russland, China, der Iran und andere Länder aus dieser Gruppe versuchen, das Internet, so wie wir es kennen, als offenes, freies Netz zurückzudrängen. Wir machen uns insbesondere Sorgen, dass auch Deutschland in dieser Rolle vor allem darauf setzt, es zwischenstaatlich die Themen zu diskutieren. Jetzt wurde gesagt, dass das Internet Governance Forum gestärkt werden soll. Gleichzeitig hören wir von den Akteuren, die im Internet Governance Forum organisiert sind, dass man aus diesen Verhandlungen komplett draußen ist, dass es eigentlich nur auf staatlicher Ebene verhandelt wird. Deswegen nochmal meine Rückfrage, wie ist da die Position der Bundesregierung?
Ich fange jetzt mal an mit der Zurückhaltung und ich kann das Narrativ verstehen, aber Herr Abgeordneter, Sie müssen sich ja klar machen, dass weder Russland noch China unsere Kandidatur für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 2027, 2028 unterstützen werden. Also wir werden uns in der Gruppe ja ohnehin keine Freunde machen oder da irgendwie Stimmen einsammeln können an der Stelle, um das mal so offen zu sagen. Sie müssen sich verdeutlichen, am Ende sind es Dokumente, die beim Summit of the Future im Konsens angenommen werden müssen. Wir haben ja beim Pact for the Future, der ja ein anderer Teil ist wie der GDC, die Herausforderung, was aufschreiben zu müssen, was verhandeln zu müssen, was einerseits ambitioniert ist, aber andererseits am Ende des Summits ja auch eine Chance hat, dass wir damit durch die Ziellinie kommen. Es ist niemandem damit gedient, ein Dokument zu verfassen, das am Ende scheitern wird oder nicht abgeschlossen wird oder an irgendwelchen Vetos scheitert. Was ist die Position der Bundes? Also erstens, wir binden auf unserer Seite, auch wenn das natürlich zwischenstaatliche Verhandlungen in New York sind, Multi-Stakeholder ein und wir werben gegenüber den Vereinten Nationen, zuletzt ich auch persönlich im Gespräch mit Untergeneralsekretär Gill, der ja letzte Woche hier in Berlin war, dafür, diesen Multi-Stakeholder-Ansatz wirklich fortzuführen und zu betonen. Wir haben die Sorge, dass es Staaten gibt, die das Ganze vor allem auf einer staatlichen Ebene regeln wollen am Ende des Tages und sagen, das ist alles Angelegenheit von Regierungen. Dem treten wir entgegen an der Stelle. Zweitens, nochmal zur Fragestellung, wie gehen wir in diese Verhandlungen rein, was sind unsere Schwerpunkte, wie ich es gesagt habe, einmal die Chancen betrachten, einmal die Risiken adressieren, das Thema Menschenrechte nicht außen vor lassen. Auch da gibt es ja eine Tendenz auf der internationalen Bühne zu sagen, Menschenrechte seien eine innerstaatliche Angelegenheit und die Diskussion über Menschenrechte sei eine Einmischung in innere staatliche Angelegenheiten. Dem treten wir klar und deutlich entgegen, auch mit dem Bekenntnis zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Nochmal Stärkung Multistakeholder, Stärkung IGF und anderer Foren an der Stellung. Keine Doppelungen von Strukturen, das ist uns sehr wichtig. Und vielleicht letzter Satz, wir haben uns ja auch dadurch, wenn Sie jetzt über Stakeholder und über Zivilgesellschaft einbinden, wir hatten ja letzte Woche am 25.06. hier in Berlin das UN-Zukunftsforum im Weltsaal des Auswärtigen Amtes, wo ja auch Herr Gill zu Gast war und wo eben die digitalen Aspekte einer der Schwerpunkte dieser Veranstaltung waren.
Das hören wir natürlich gerne, dass Deutschland sich auch klar zum Multi-Stakeholder-Approach und auch zum IGF positioniert. Begrüßen wir ausdrücklich. Vielleicht können Sie ganz kurz noch eine Einschätzung zum weiteren Zeitplan geben. Also wann ist ein Abschluss zu erwarten?
Also wie gesagt, wir sind ja jetzt bei der Revision Nummer 2, 27.06. durch Schweden und Sambia vorgelegt. Und beabsichtigt ist es ja, den GDC als eigenständiges Dokument, aber Annex zum Pact of the Future zu verabschieden am Rahmen des Summit of the Future. Und dieser wird am 22. und 23. September in New York stattfinden. Deutschland wird durch den Herrn Bundeskanzler vertreten sein.
Vielen Dank. Kommen wir zur Unionsfraktion. Nicolas Sipelius.
Jetzt, ja. Danke, Frau. Mal den auch kommen. Danke Ihnen, Frau Vorsitzende. Ich möchte gleich weiter einfach in der Thematik darauf eingehen. Der Herr Kollege Zimmermann hatte schon den Punkt angesprochen bezüglich Russland, China, Iran. Deswegen dazu noch etwas mehr in die Materie. Die zweite Revision des Papiers positioniert sich einerseits in Punkt 23b, einerseits 28d, also einmal Free Flow of Information, einmal Internet Shutdown and Access Prevention, gegen Zugangsbeschränkungen im digitalen Raum grundsätzlich absolut zu begrüßen. Wie haben sich die drei genannten, also Russland, Iran, China, genau dazu oder also darauf positioniert? Und sind die Punkte in der Diskussion in der sozusagen Ländergemeinschaft umstritten?
Also, Herr Abgeordneter, ich muss darauf hinweisen, dass wir hier in öffentlicher Sitzung sind. Natürlich die Bundesregierung vor dem Hintergrund, dass wir bilaterale Beziehungen auch schützen müssen, in öffentlicher Sitzung nicht jede Auskunft grundsätzlich erteilen kann. Aber ich habe es ja vorhin angedeutet, dass die Divergenzen, wenn Sie sich anschauen, wo stehen die Bruchlinien, dann liegt es einmal zwischen einer Gruppe, ich sage mal, uns gleichgesinnter Länder, man würde von den sogenannten Like-Minded sprechen, und andererseits wesentlichen Teilen der Gruppe der G77, der ja auch China angehören, eben in den Fragen sozusagen Multi-Stakeholder versus rein staatliche Regulierung. Und damit sind auch solche Punkte bei rein staatlicher Regulierung, die Sie angesprochen haben, betroffen, wie die Frage, wann nationale Regierungen eigentlich Zugang zum Internet einschränken, verbieten oder untersagen können. Und das sind ja offene Diskussionspunkte, wie ich es angedeutet habe, die jetzt in den kommenden Wochen zu besprechen sein werden. Die Position der Bundesregierung ist an der Stelle ganz klar.
Wenn wir das mit Blick auf die europäische Regulierung, nehmen wir mal die Bereiche Transparenz und Rechenschaftspflichten oder unabhängige Beschwerdemechanismen für Nutzer sehen, dann bleibt das Dokument da im europäischen Vergleich hinter den Standards zurück. Deswegen da, also natürlich muss das global umsetzbar sein, verstehen wir. Doch kann das Dokument in dem Bereich nach Ansicht der Bundesregierung noch weiter geschärft werden? Und wenn ja, können Sie da was Genaueres nennen?
Natürlich bekennt sich die Bundesregierung zu den europäischen Standards, selbstverständlich. Ich könnte es auch zugespitzt formulieren, am liebsten würde ich in einer Welt leben, in der die europäischen Standards universell gelten. Darüber, glaube ich, brauchen wir miteinander überhaupt nicht streiten. Die Fragestellung am Ende ist ja, bekämen wir Mehrheiten dafür? Und wir reden ja hier nicht nur über Mehrheiten, sondern es muss ja ein Konsens angestrebt werden am Ende des Tages, wo niemand jetzt dem Ding offen widerspricht. Ob das zu erreichen sein wird, werden die kommenden Wochen und die Verhandlungen zeigen. Da ist jetzt die Prognose sehr schwierig. ob man da noch ambitionierter vorgehen kann. Aber ich kann Ihnen sagen, ich erlebe die Vereinten Nationen auch in meinen Gesprächen an der Stelle durchaus sehr ambitioniert in der Frage.
Gut, dann will ich noch auf die World Standard Corporation zu sprechen kommen. Punkt 56, da fordert der GDC zur Schaffung von interoperablen KI-Standards auf. Wie ist da die Position der Bundesregierung zu diesem Standardisierungsvorhaben?
Wir sind ja insgesamt als Bundesregierung bestrebt, hier Standards global auch zu setzen. Wir haben ja sehr viele eigene Prozesse auch angestoßen, insbesondere auch den OECD-G7-Prozess, im Hiroshima-Prozess, dass wir einheitliche Standards bei KI bekommen. Das sind natürlich zwei Themen. Das eine ist erstmal, dass wir uns darauf verständigen, wie KI in der Entwicklung funktioniert, also demokratische Prinzipien und rechtsstaatliche Prinzipien anzuwenden, aber dann natürlich auch in der Offenheit gegenüber den Systemen, also dass man auch mit den KI-Systemen gemeinsam arbeiten kann. Das ist also etwas, was wir sehr positiv begleiten.
Ich frage es nur, weil der Ansatz der deutschen europäischen Herangehensweise widerspricht, also bottom-up. Also welche Risiken sieht die Bundesregierung in der NGDC vorgeschlagenen Herangehensweise, also staatsgelenkt top-down anstatt bottom-up durch die Industrie?
Ja, also das ist etwas, was wir vorhin schon gesagt hatten. Wir sind generell dafür, dass wir den Multi-Stakeholder-Ansatz beibehalten, dass wir also hier zu einem Internet kommen, in dem die User und alle, die sozusagen das Internet gestalten, auch das in den Regeln gestalten. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem wichtig, dass wir uns auch auf internationale Regeln verständigen. Und das ist dann wiederum eine staatliche Aufgabe.
Vielen Dank. Und als nächstes Tobias Bacherle für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von unserer Seite möchte ich mich anschließen, dass wir es natürlich begrüßen, dieses sehr klare Statement und Commitment zum Multi-Stakeholder-Ansatz und auch um Doppelstrukturen zu vermeiden. Ich würde da gerne eine Nachfrage noch in dem Zusammenhang stellen. In Paragraph 54a geht es ja auch um den Annual Global Dialogue on AI Governance und auch ein International Scientific Panel on AI vorgesehen. Die Frage, die sich mir dabei ein bisschen stellt, ist, wie die Einbindung von Zivilgesellschaft und Wissenschaft in diese neuen Formaten gelingen kann und wie die Bundesregierung das gerade abschätzt, wo das hinläuft und ob vielleicht eine Integration in ein gegebenenfalls auch weiterentwickeltes Multi-Stakeholder-Format, wie es eben jetzt das IGF ist, vorstellbar ist oder ob das nicht vorstellbar ist mit den aktuellen Mehrheiten, die sich da in New York abzeichnen.
Ja, der Kollege Lindner hatte ja schon ausgeführt, dass es noch sehr schwierige Verhandlungen sind, dass wir also mit den Verhandlungen überhaupt noch nicht am Ende sind. Und Sie haben gerade sehr wichtige Punkte angesprochen, die uns von besonderer Bedeutung sind, dass man also, ich sage mal, zusätzliche Panels schafft, mehr Panels schafft. Es gibt auch einige Dinge, die auch von der Bundesregierung nicht gutiert werden in diesem Bereich. Und dass man auf keinen Fall Parallelstrukturen schafft, in denen dann die Stakeholder ausgeschlossen werden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und der natürlich auch dazu führt, dass die Verhandlungen schwierig sind. Ich will vielleicht aber auch an dieser Stelle noch einmal betonen, dass wir ja nicht selbst verhandeln bei diesem Text, bei dem Global Digital Compact, sondern dass die EU für uns hier diese Verhandlungen führt und wir sozusagen unsere Position auch noch mit den EU-Partnern abstimmen müssen. Aber nochmal, wir werden in jedem Fall darauf achten, dass das Internet nicht staatlich gelenkt wird, sondern dass hier das offene Internet weiterhin bestehen bleibt.
Ich will mal eine Sache, und das ist wichtig, weil es die Kollegin Kluckert gesagt hat, hinzufügen darf. Wie gesagt, wir bündeln ja im EU-Rahmen da unsere Verhandlungsposition in New York. Das ist an der Stelle erstmal ganz entscheidend, weil wir nur als EU-27 da auch vorankommen können. Bei dem, was Sie angesprochen haben, geht es vor allem um ein im Wortlaut Scientific Panel, Interdisciplinary Scientific Panel. Das ist natürlich nicht komplett identisch mit einem Multi-Stakeholder-Ansatz. Das kann das komplementär ergänzen. Da haben wir auch nichts dagegen, solange an anderer Stelle die Stakeholder sich auch einbringen können. Sie müssen das eher sozusagen als ein zusätzliches Panel, das eben die Wissenschaft mit einbezieht, betrachten an der Stelle.
Ja, vielen herzlichen Dank. Mir geht es vor allem auch um den Annual Global Dialogue on AI Governance, wo ich so ein bisschen die Sorge habe, dass zum einen das eine weitere Extrastruktur so AI Safety Summit mäßig nochmal gibt. Irgendjemand klopft sich ein bisschen auf die Schulter und wir haben dann Probleme, Zivilgesellschaft und technische Community einzubinden. Was mich so ein bisschen zum nächsten Punkt bringt, böse Zungen würden ja oder sagen, der GDC, die GDC-Verhandlungen sind schon so eine Governmentalisierung von der Internet-Governance beziehungsweise digitaler Governance auf UN-Ebene. Was würden Sie denn da entgegnen und wo sehen Sie vielleicht auch noch Möglichkeiten, technische Community und Zivilgesellschaft besser und mehr einzubinden in den nächsten Monaten?
Also ich würde den bösen Zungen, jetzt nicht böse, aber etwas spitz antworten. Natürlich, wenn Sie sich im Rahmen der Vereinten Nationen in New York im Rahmen eines Gipfels mit Internetthemen befassen, dann reden ja selbstverständlich Staaten miteinander. Das ist nun mal die Natur der Vereinten Nationen. Da reden Staaten miteinander. Wenn man das nicht will, dann darf man in den Vereinten Nationen nicht darüber reden. So, jetzt mal ganz zugespitzt formuliert. Natürlich ist immer die Frage, wie redet man und wie klopft man seine eigene Verhandlungsposition ab und wie koppelt man die rück? Für uns als Bundesregierung ist klar, dass wir versuchen, ich habe diese drei regionalen Foren vorhin eingangs erwähnt, ich habe letzte Woche unseren UN Future Summit hier in Berlin erwähnt, wir probieren unsere eigene Verhandlungsposition und die Art und Weise, wie wir da reingehen, natürlich mit der Zivilgesellschaft, mit Stakeholdern abzuklopfen. Es ändert am Ende des Tages nichts daran, dass da dann Staaten in New York sitzen und miteinander sprechen, aber wir machen das weder im luftleeren Raum noch in der geschlossenen Kammer. Das wäre meine Antwort.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Im Zusammenhang Angriff, wir haben jetzt sehr viel über Internet Governance etc. und Multi-Stakeholder Approach gesprochen. Ich hätte noch aber noch die Frage, so die Internetverwaltung an sich. Also wo sehen Sie vielleicht auch die roten Linien, wenn es um Unabhängigkeit von ICANN etc. geht? Und wo sehen Sie da auch Angriffe, die es gerade noch abzuwehren gilt, auf die wirkliche Verwaltung des Internets, die ja demokratisch und unabhängig bleiben sollte im Connex GDC?
Für uns sind das rote Linien.
Gut, vielen Dank. Und als nächstes für die FDP Maximilian Funke-Kaiser.
Ja, vielen Dank. Es macht natürlich schon auch Sinn, sich über diese Fragen auch auf politischer Ebene zu unterhalten. Es ist ja auch Ziel des UN-Generalsekretärs, sich über eine sichere, menschenorientierte digitale Zukunft zu unterhalten auf politischer Ebene. Aber wenn man das natürlich mit Staaten wie Russland und China macht, dann ist das am Ende natürlich gefährlich. Und am Ende kommen wir genau jetzt wieder zu diesem Punkt, warum wir hier, nicht nur allein deswegen, aber warum auch so ein leicht kritischer Unterton mit dabei ist, weil natürlich eine reale Gefahr besteht, dass der bisherige Multi-Stakeholder-Ansatz und dieser Selbstverwaltungsansatz so ein bisschen untergraben wird. Ich möchte das auch aus Sicht der FDP-Bundestagsfraktion betonen, dass uns das sehr, sehr wichtig ist, dass wir hier auch diesen Ansatz fahren, global, dezentral, frei, interoperabel das Internet zu gestalten und hier dieses GDC am Ende gefährlich sein kann in der Hinsicht, dass man eben sich in eine Richtung entwickelt, die wir als westliche Demokratien eben nicht für gut befinden. Was ja auch aus den Verhandlungen ersichtlich wird mit den ja bereits auch angesprochenen Ländern. Mich würde interessieren, weil Sie das auch angesprochen haben und ich begrüße das ausdrücklich, es wurde mehrfach jetzt wiederholt, dass das für Sie auch rote Linien sind, dass Sie den Multi-Stakeholder-Ansatz weiterfahren möchten, dass das auch miteinander verbunden werden kann. Ich teile diese Einschätzung. Mich würde aber interessieren, wie Sie das konkret umsetzen möchten. Vielleicht können Sie darauf eingehen. Wie wollen Sie den Multi-Stakeholder-Ansatz stärken? Und vielleicht auch noch mal ganz konkret auf das Digital Cooperation Forum einzugehen. Das ist ja auch ein Vorschlag vom GDC. Wie wird sich das gegenüber dem IGF verhalten und wo sehen Sie da Unterschiede?
Also, ich fange mal so an. Ich will noch eine Vorbemerkung machen, weil die Kollegin Kluckert ja zu Recht von den roten Linien gesprochen hat. Es ist ja gar nicht ausgemacht. Also natürlich ist es unser Ziel als Bundesregierung, dass wir beim Summit of the Future zu einer Verabschiedung einer Gipfelerklärung kommen. Das ist unser Ziel. Es ist aber nicht ein Stein gemeißelt. Die roten Linien, die wir haben, haben ja auch andere uns gleichgesinnte Partner am Ende des Tages. Also ich will damit nur sagen, es ist ja nicht ausgemacht, dass am Ende überhaupt ein Dokument steht. Das Ganze kann immer auch noch scheitern, wenn man sich genau bei den Fragen, die Sie angesprochen haben, nicht einig werden sollte. Dann steht es natürlich im Raum. Wir werden nicht für jedes Dokument die Hand heben. Das ist ganz klar. Und es geht gar nicht nur irgendwie ums kleine Deutschland, sondern die Gruppe der Like-Minded wird es tun. Zur Frage der Stakeholder, und da werde ich dann die Kollegin Kluckert, an die Kollegin Kluckert abgeben. Ich habe ja klar gemacht im Vorfeld der Verhandlungen, wie wir uns aufstellen, wie wir die einbeziehen, eben auch Stärkung beispielsweise in einem Governance Forum, selbstverständlich. Und wir animieren natürlich auch die Vereinten Nationen, Gleiches zu tun. Jetzt blicke ich mal nach links.
Ja, also dieses Forum, das DCF, wurde ja im Rahmen eines Policy Briefings vorgeschlagen, findet sich jetzt aber im aktuellen Entwurf überhaupt nicht wieder. Nichtsdestotrotz ist es so, dass dieser Entwurf ein High-Level-Review vorschlägt. Und das ist, kann man schon auch etwas ähnlich als etwas Ähnliches identifizieren. Uns ist wichtig, nochmal, dass wir mit diesem Prozess das IGF stärken. Und so verstehen wir auch die Verhandlungen, die wir führen. Kollege Lindner hat es gesagt, Verhandlungen führen wir so, dass sie zu einem positiven Ende kommen. Aber wir machen nicht alles mit, sondern wir haben rote Linien. Und dazu möchte ich auch noch einmal sagen, ist es in diesem Prozess auch so, dass nicht der Global Digital Compact das eigentliche sag ich mal, kritische ist oder das Herausfordernde ist, sondern die ganzen Dinge, die folgen sollen. Und da haben Sie, Herr Abgeordneter, genau die richtigen Dinge schon angesprochen. Es sind ja noch andere Sachen. Es geht noch um ständiges Office und viele Dinge mehr. Sozusagen die Dinge im Follow-up, kann man sagen, die sind häufig eben dann sehr kritisch zu bewerten. Und da gilt, dass wir und mit unseren Partnern gemeinsam den Multi-Stakeholder-Ansatz hochhalten und den auch nicht schwächen werden.
Dann noch eine abschließende Frage. Es ist natürlich ein Dokument, was jetzt verhandelt wird. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Mich würde aber schon interessieren, ob Sie da noch mal so eine Zeitschiene aufzeigen könnten und auch inwieweit hier finanzielle Belastungen für die Bundesrepublik Deutschland folgen.
Finanzielle Belastungen erstmal nein. Wir könnten da also wir müssen bei solchen Fragen immer Benehmen im BMF ja auch herstellen. Zeitschiene nochmals. 22. 23. September ist der Gipfel. In den Tagen davor wird mit einer endgültigen, also es wird jetzt weitere Revisionen des Textes geben. Und Zieldatum ist der 23.09.
Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion Eugen Schmidt.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. In der Fassung Review 1 des Global Digital Compact steht unter Grundsätze eine Nummer 8, in der es heißt, dass die bestehenden Konzentrationen von technologischen Kapazitäten und Marktmacht angegangen werden sollen. Es sollen Vorteile, ich zitiere, der digitalen Zusammenarbeit fair und gerecht verteilt werden. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Formulierung? Was bedeutet eine solche Formulierung für deutsche Wirtschaft? Ja, und ist die Bundesregierung der Auffassung unter dem Ansatz Gleichberechtigung, dass die führenden Technologiestaaten ihre bestehende Marktmacht an andere Staaten und Regionen freiwillig abgeben werden?
Also wir suchen zwar gerade noch danach, ich darf darauf verweisen, dass die alte, welcher Punkt, weil die aktuelle Fassung, mit der wir arbeiten, ist natürlich Revision steht, Nummer 2. Das heißt, Revision Nummer 1 als Quelle benutzt. Sagen Sie uns mal, wo in der Revision, wir hoffen, dass wir es in der Revision Nummer 1
steht finden. Steht unter Grundsätze Nummer 8.
8. Wir gucken, ich kann es Ihnen aber allgemein sagen. Der Bundesregierung ist generell das Kartellrecht sehr, also erstens, bei Formulierungen mit sollen sind es natürlich erstmal politische Zielbotschaften. Und Ihnen ist bekannt, dass Kartellrecht in der Regel nationales oder europäisches Recht ist. Es gibt keine UN-Kartellbehörde, die irgendwie jetzt global agierende Konzerne zerschlagen könnte oder deren Marktmacht begrenzen könnte, sondern es ist dann eine politische Zielvereinbarung. So will ich es beschreiben. Grundsätzlich gilt nicht nur für diese Bundesregierung, auch für die ihr vorangegangenen Bundesregierungen, dass das Kartellrecht in Deutschland eine sehr hohe Stellung hat, dass wir eine Kartellbehörde haben, dass wir eine Monopolkommission haben. Das Gleiche gilt ja auch auf der europäischen Ebene, dass wir uns sehr wohl unfaire Wettbewerbsbedingungen durch Marktmachtkonzentration anschauen und gegebenenfalls, wie es ja in der Vergangenheit auch schon war, dann tätig wird, gerade wenn es um Marktzugänge und gleichberechtigten Marktzugang gibt. Denken Sie beispielsweise ja nur an App-Stores oder andere Dinge.
Das heißt, dass unter diesem Aspekt, dass die Vorteile, nochmal, ich zitiere, der digitalen Zusammenarbeit fair und gerecht verteilt werden, heißt nicht, dass deutsche Unternehmen eventuell nach Afrika abwandern sollen.
Nein, das heißt es nicht.
Gut, danke. Weitere Frage. Einen Brief der deutschen Botschafterin bei der UNO vom 26. Januar kann man entnehmen, dass offenbar kaum Bundesministerien Beiträge zu den CERO-Draft des Zukunftspakts zuliefern, sondern anstelle von Bundesministerien wichtige Gruppen und andere Interessenträger und die Zivilgesellschaft dies tut. Nach welchen Kriterien wurden diese wichtigen Gruppen und andere Interessenträger und die Zivilgesellschaft ausgewählt und kann man diese Liste irgendwo sehen?
Also mir ist so ein Schreiben unserer ständigen Vertreterin bei den Vereinten Nationen weder bekannt, noch werde ich bestätigen, dass es dieses Schreiben gibt. Im Gegenteil ist es so, dass natürlich für Angelegenheiten, die die Vereinten Nationen betreffen, regelmäßig Ressortabstimmungen stattfinden, gerade auch mit dem BMDV. Also es ist ja nicht so, dass das Auswärtige Amt, das hier zwar jetzt die Federführung hat für Verhandlungen in den UN, aber irgendwie die Position lösen würde, sondern wir stehen uns natürlich immer ins Benehmen mit dem BMDV. Und was gesellschaftliche Gruppen betrifft, da sprechen Sie den Multi-Stakeholder-Ansatz an, den wir jetzt ja hier in der letzten halben Stunde sehr ausgiebig diskutiert haben. Grundsätzlich steht es allen gesellschaftlichen Gruppen immer frei, sich mit Beiträgen und Ideen an die Bundesregierung zu wenden und diese in den Prozess einzubringen.
Also dieser Brief gibt es doch. Nochmal.
Dann schicken Sie ihn mir bitte, dann gucken wir uns das gerne an.
Gerne.
Aber ich würde bestreiten, dass wir in den Fällen keine Ressortabstimmung durchführen.
Nochmal in CERO-Draft unter Punkt 2 kann man entnehmen, dass die Menschheit ist mit einer Reihe von potenziell katastrophaler und existenzieller Risiken konfrontiert. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung mit ihrer UN-Botschafterin? Und wenn ja, bitten wir um die Nennung von mehreren solchen existenziellen Risiken, mit denen die Menschheit 2024 konfrontiert und Beispiele, wie dies die Risiken mit Hilfe von Digitalisierung reduziert werden kann.
Also erstens, Herr Kollege, machen Sie einen schweren methodischen Fehler. Sie gehen jetzt auf den Zero-Draft zurück. Der ist aber überhaupt gar nicht mehr Verhandlungsgegenstand, sondern Verhandlungsgegenstand ist Revision Nummer 2. Aber wenn es Sie beruhigt, wenn Sie das gerne hören, sind natürlich existenzielle Gefahren und Risiken für die Menschheit neben der Klimakrise, die zunehmenden Kriege auf diesem Planeten, Fragen des Rüstungswettlaufs, insbesondere im nuklearen Bereich und so weiter und so fort. Und wir haben ja vorhin schon ausgeführt, Sie können beispielsweise durch Digitalisierung auch Krisenvorhersage betreiben und dort Mittel viel effizienter einsetzen.
Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke, Anke Domscheit-Berg, die uns virtuell zugeschaltet ist.
Ja, vielen Dank. Vorneweg, die Gruppe Die Linke schließt sich den gemeinsamen Forderungen der deutschen digitalen Zivilgesellschaft voll an, insbesondere hinsichtlich einer stärkeren Berücksichtigung der Menschenrechte und der Bürgerrechte im Digitalen, auch der Global Commons als Zielvision des GDC. Wir sind ebenso für offene Infrastrukturen, Codes und Standards und für die Einführung der Nachhaltigkeit als Leitmotiv durch den ganzen GDC und für eine stärkere Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit. Außerdem aber auch für eine Beteiligung der Zivilgesellschaft und den schon angesprochenen Multi-Stakeholder-Ansatz. Wir bitten deshalb die Bundesregierung auch eindringlich, das Angebot der digitalen Zivilgesellschaft anzunehmen, sich regelmäßig vor und nach dem Summit im Herbst zu diesem Thema auszutauschen. Dazu auch gleich meine erste Frage. Laut Netzpolitik hat sich die Bundesregierung bisher noch nicht über die Zusammensetzung der Delegation zum Summit of the Future entschieden. Wurde das inzwischen entschieden, ob zivilgesellschaftliche Mitglieder der Delegation angehören werden? Möglichst kurze Antwort, gerne vom AA.
Also Frau Abgeordnete, die Tatsache ist tatsächlich die, dass in der Regel in kürzeren Zeitabständen Delegationszusammensetzungen entschieden werden. Die Delegationszusammensetzung sowohl für den Summit of the Future als auch für die UN High Level Week ist bisher nicht entschieden worden.
Okay, dann hoffe ich mal.
Ja, gut. Also wir führen ja, also das IGFD dient als nationales Forum. Wir haben ganz viele verschiedene Austauschformen auch mit der Zivilgesellschaft. Das heißt, wir sind wirklich im regelmäßigen Austausch mit der Zivilgesellschaft.
Und ich verstehe dann nicht wirklich, warum die diverse digitale Zivilgesellschaft diesen Austausch explizit schriftlich öffentlich eingefordert hat. Also offenbar gibt es da noch Bedarf. Meine übrigen Fragen, falls das jetzt zeitlich nicht mehr geht, bitte gerne schriftlich beantworten. Ich hätte gerne über den Eingangsstatements hinaus gewusst, wie sich Deutschland auch über die EU in Verhandlungen einbringt zu A, den Verbesserungen im Bereich Privatsphäre und Datenschutz, der Beschränkung von Überwachung durch die Aufnahme der Kriterien Rechtmäßigkeit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit sowie das Recht auf Verschlüsselung und im Bereich Nachhaltigkeit die Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Gewinnung von Rohstoffen, Energie- und Wasserverbrauch von Rechenzentren, Umgang mit E-Schrott und das Recht auf Reparatur. Und last but not least wird sich die Bundesregierung für die Erweiterung der Principles um die Open Everything Themen einsetzen, also Open Knowledge, Open Data, Open Educational Resources als Beispiele. Da meine Zeit vorbei ist, gerne schriftlich. Nee, ist noch nicht ganz vorbei, ich habe noch 13 Sekunden.
Also ich möchte hier kurz darauf hinweisen, dass alle Fraktionen angehalten sind, in dieser Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, Fragen zu stellen, die dann auch beantwortet werden können. Von daher ist das jetzt etwas schwierig, keine Antworten zu erhalten, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ja, ja, ich sage ja. Die Frage wäre, ob die Bundesregierung noch einen Satz zur Antwort sagt.
Also, Frau Vorsitzende, ich habe jetzt das Problem, dass die Abgeordnete jetzt spiegelstrichartig mehrere Punkte genannt hat. Ich könnte jetzt sehr kursorisch sagen, in der Regel setzen wir uns dafür ein. Aber wenn ich das detaillierter machen soll, dann würde ich entweder auf die Äußerungen des Ausschusses hinweisen, wenn es hier so üblich ist, dass Sie uns die Fragen schriftlich übermitteln und es üblich sein sollte, werden wir die natürlich schriftlich beantworten. Wenn es nicht so üblich sein sollte, dann steht es der Abgeordneten natürlich frei, von ihrem parlamentarischen Fragerecht Gebrauch zu machen. Und dann wird die Bundesregierung ebenfalls in dem Rahmen dann antworten. Danke.
Vielen Dank. So, dann sind wir am Ende der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt. Wir nehmen den Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis und danken den Gästen für die Antworten und wünschen natürlich auch noch viel Erfolg bei den weiteren Verhandlungen. Damit ist der erste öffentliche Tagesordnungspunkt dieser Sitzung beendet und die Technik wird jetzt auch die Aufzeichnung der Sitzung unterbrechen. Und wir starten auch die Aufzeichnung. Ich begrüße die Gäste und Besucherinnen und Besucher ein erneutes Mal und möchte noch mal darauf hinweisen, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen nicht zulässig ist und dass Zuwiderhandlungen geahndet werden können, zum Ausschluss von Sitzungen des Hauses führen können oder sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir eröffnen den Tagesordnungspunkt 4. Bericht der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn. Und zwar geht es um den Prüfbericht der Bundesnetzagentur zur Evaluation der TK-Mindestversorgungsverordnung, TKMV, auf der Ausschussdrucksache 20/23/233. Hierzu gibt es einen Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP auf Ausschussdrucksache 20/23/253. Das Ganze findet mit Debatte statt und wir haben Gäste zu diesem Tagesordnungspunkt, nämlich vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert, herzlich willkommen, und Jasmin Kubialka, Leiterin des Referats Telekommunikationsrecht, herzlich willkommen. Digital ist uns zugeschaltet von der Bundesnetzagentur der Präsident Klaus Müller und Elmar Zilles, Leiter der Abteilung Rechtsfragen der Regulierung Telekommunikation Frequenzordnung. Herzlich willkommen. Es gibt kein Eingangsstatement und wir haben eine Debattenrunde pro Fraktion von 3 Minuten und für die Gruppe Die Linke die Hälfte der Redezeit. Insbesondere für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer möchte ich kurz in den Tagesordnungspunkt einleiten. Der Prüfbericht der Bundesnetzagentur dient dazu, die in der TKMV festgelegten Anforderungen an den Internetzugangsdienst und den Sprachkommunikationsdienst für eine angemessene soziale und wirtschaftliche Teilhabe zu überprüfen. den Vorgaben in § 157 des Telekommunikationsgesetzes entsprechend bedarf das Ergebnis des Prüfberichts der Bundesnetzagentur des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr und des Einvernehmens mit dem Ausschuss für Digitales. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat das Einvernehmen zum Ergebnis des Prüfberichts bereits erteilt. Zu dem Prüfbericht der Bundesnetzagentur liegt ein Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 2023-253 vor. Im Antrag enthalten ist die Feststellung des Einvernehmens unseres Ausschusses mit den Schlussfolgerungen des Prüfberichts. Über diesen Antrag stimmen wir dann am Ende der Debatte ab. So, dann starten wir in die Debattenrunde. Und als erstes hat für die SPD-Fraktion Johannes Schätzel das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir sprechen hier über zwei einzelne Themen. Wir sprechen über den Prüfbericht vorweg. Dem Prüfbericht werden wir zustimmen, entscheidend im Prüfbericht aus unserer Sicht die angepassten Geschwindigkeiten. Ich glaube, wir können viel über Geschwindigkeiten diskutieren. Am Ende regelt das Gesetz hier einiges. Wir haben zwei einschlägige Kriterien. Wir haben ein Mehrheitskriterium und wir haben ein Dienstekriterium. Bei der Evaluation wurden beide Kriterien berücksichtigt. Die ermittelten Zahlen sind aus unserer Sicht damit absolut plausibel und wir können dem Ganzen zustimmen. Wir haben uns in den Koalitionsfraktionen nochmal mit der TKMV befasst. Auch der Ausschuss hat sich befasst. Eines der Hauptgesprächs- und Kritikpunkte war ein zu langwieriges Verfahren. Genau aus diesem Grund haben wir uns in einem Entschließungsantrag auch nochmal darauf verständigt, das Verfahren in Gänze in den Blick zu nehmen. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel die eingesetzte Software nochmal überarbeitet werden soll und die Nutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt gestellt werden soll. Wir haben auch festgestellt, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern das Verfahren an sich noch gar nicht bekannt ist. Deswegen möchten wir auch, dass das Ministerium / die Bundesnetzagentur nochmal in Öffentlichkeitswerbung und vor allen Dingen in die Darstellung von einfachen Informationen einsteigt, damit am Ende auch jeder, der das möchte, von seinem Recht Gebrauch machen kann. Für uns ist auch wichtig, dass man das Thema der Erschwinglichkeit einfach nochmal in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, darauf haben wir uns alle verständigt, hier auch ein Dank an die Bundesnetzagentur, die uns ja bereits am 20.06. dazu weitergehende Informationen zur Verfügung gestellt hat. Wir definieren die Erschwinglichkeit jetzt irgendwo in dem Bereich zwischen 32 und 40 Euro, was aus unserer Sicht für eine Mindestversorgung zielführend ist. In Summe können wir also dem Prüfbericht zustimmen, natürlich auch unserem Entschließungsantrag. Jetzt hätte ich aber am Ende der Redezeit noch eine Frage an Klaus Müller. Und die würde beinhalten, lieber Klaus, könntest du den weiteren Zeitplan eventuell für uns noch mal skizzieren? Das heißt, wann kann man auch mit einer angepassten Verordnung rechnen? Herzlichen Dank.
Frau Vorsitzende, darf ich?
Aber bitte sofort.
Das tue ich sehr, sehr gerne. Lieber Johannes, lieber Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Sollte der Ausschuss dem heute sein Einvernehmen erteilen, steht die Bundesnetzagentur bereit, jetzt unmittelbar das weitere Verfahren einzuleiten. Das würden wir mit dem förmlichen Einvernehmen auf den Weg bringen. Wir haben dann nach der Hausabstimmung und finalen Abstimmung im BMDV noch die zuständige Ressortvorlage. Und alles mündet nach Beteiligung der entsprechenden zu beteiligen, damit, dass wir noch in diesem Jahr das Verfahren abschließen wollen und die Verkündung haben wollen.
Super, vielen Dank für die CDU und CSU-Fraktion. Hans-Jörg Durz.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben über den Prüfbericht bereits Anfang Juni diskutiert. Es ist da verschiedentlich auch Kritik am Verfahren, überhaupt der Antragstellung aufgekommen. Ist auch schon angesprochen worden. Und ich finde es auch sehr positiv, dass es aufgegriffen wurde. Auch die Fragen, die noch gestellt wurden, darüber hinaus wurden mittlerweile beantwortet. Vielen Dank dafür. Ich hätte zwei Fragen jetzt noch heute dazu. Das eine Thema betrifft die Verpflichtung und dann die Finanzierung der Mindestversorgung. Also wenn denn ein Unternehmen verpflichtet wird, dann muss es ja zu diesem erschwinglichen Preis auch tatsächlich die Bandbreite anbieten. Aber das deckt ja oftmals nicht die Kosten, die das Unternehmen dadurch zu tragen hat. Und dafür wurde ja auch ein Fonds vorgesehen. Wie geht denn aktuell die Umsetzung dieser Antragstellung, diese Inanspruchnahme dieses Fonds vonstatten? Ist denn bei der jetzigen Verpflichtung auch schon der Fonds dann beantragt worden?
Das Verfahren ist ja etwas umgekehrt. Also der Präsident kann sicherlich auch noch was gleich dazu sagen. Aber es ist so, dass wenn einem Unternehmen Kosten entstehen, die nicht gedeckt sind von den Einnahmen, dann kann es bei der BNetzA hier Erstattung beantragen. Und die BNetzA wird daraufhin dieses Umlageverfahren starten. Aber Herr Müller, ich würde Sie bitten, das noch einmal auszuführen, bitte.
Herr Zils, würden Sie das ergänzen, bitte?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Dieses Verfahren bezieht sich dem Grunde nach immer auf das, was pro Unternehmen jährlich an nicht zumutbaren Kosten aufgelaufen ist. Insoweit ist es aktuell auch noch nicht gestartet, weil aktuell dieses Jahr die ersten Verpflichtungen stattgefunden haben, aber eben das entsprechende Jahr noch nicht abgelaufen ist.
Okay, und Antrag ist auch noch keiner bisher dazu gestellt worden.
Na, dementsprechend können diese Anträge ja auch erst nach Ablauf des jeweiligen Jahres gestellt werden.
Okay.
Danke.
Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht noch nicht geklärt ist, es gibt zwei einschlägige Kriterien. Das ist vom Kollegen Schätzl angesprochen worden. Das eine ist das Dienstekriterium und das andere ist das Mehrheitskriterium. Jetzt gibt es aktuelle Daten zum Mehrheitskriterium von diesem Jahr und demnach ergibt die aktuelle Messung 16,7 Megabit pro Sekunde. Allerdings wird jetzt 15 Megabit als Mindestbandbreite festgesetzt. Wie kann es sein, dass es unterhalb dem Mehrheitskriterium liegt?
Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Es gibt eben nicht das eine gesetzliche Kriterium, wie Sie gerade zu Recht darauf hingewiesen haben, sondern es gibt zahlreiche Kriterien, die zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen sind. Zum Beispiel das Anreizkriterium und auch das vorhin von Ihnen erwähnte. Und insofern liegt das eine im Download-Bereich, das funktionale Dienstekriterium, gerade mal bei 7,4 Mbit pro Sekunde. Das andere haben Sie gerade erwähnt und das hat die Bundesnetzagentur gemeinsam abgewogen und kommt dann zu dem Vorschlag, den Sie gerade zitiert haben, mit den 15.
Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen bin ich die Berichterstatterin. Ich freue mich, dass wir heute das Einvernehmen vor der Sommerpause feststellen können, damit die Bundesnetzagentur jetzt auch die nächsten Wochen nutzen kann, um die TKMV zu überarbeiten und anzupassen. Und die SPD-Fraktion, der Kollege Schätzl, hatte ja schon auf den Entschließungsantrag verwiesen und die einzelnen Punkte vorgestellt. Was mir noch mal wichtig ist zu betonen, ist, dass das Recht auf einen Internetanschluss, der leistungsfähig ist, bekannter gemacht werden muss. Und deshalb haben wir auch in dem Entschließungsantrag drin, dass Broschüren, auch gedruckte, ganz analoge, einfach in den Rathäusern überall ausgelegt werden müssen. Denn in der Regel können die Menschen, die keinen Internetanschluss haben oder keine Versorgung haben, natürlich auch nicht aufwendige Internetformulare ausfüllen, um die Unterversorgung festzustellen. Also insgesamt muss es nutzerfreundlicher werden, diese Unterversorgung festzustellen. Und es muss vor allen Dingen auch schneller gehen. Die Erhöhung auf die 15 bzw. 5 Mbit aus dem Prüfbericht sind ein Schritt nach vorne. Natürlich würde man sich mehr wünschen, aber die Union weiß natürlich auch, die Rahmen sind ja sehr eng gesetzt, wie ein Universaldienst festgesetzt werden kann. Und die Kriterien sind auch klar. Also insofern wird ja, je besser das Internet ausgebaut wird, je besser die Infrastruktur ausgebaut wird, auch diese Werte angepasst. Ich möchte an dieser Stelle noch auf einen Aspekt hinweisen. Im ersten Punkt des Antrags fordern wir ja die Beschleunigung des Verfahrens im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Und es gibt im TKG Teil 9 zum Recht auf Versorgung den Paragraphen 157 Satz 5 und der heißt: In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 können kürzere als die in § 160 und 161 genannten Fristen festgelegt werden, wenn durch eine Digitalisierung der Verfahrensabläufe eine Beschleunigung erreicht werden könnte. Also ich verstehe das so, dass das in der überarbeiteten TKMV möglich ist und bitte deshalb auch die Bundesnetzagentur und auch die Bundesregierung, das wirklich intensiv zu prüfen, inwiefern die internen digitalen Verfahrensabläufe, die es ja eben gibt, genutzt werden können, um die Fristen dann nach der Sommerpause in der TKMV selbst zu kürzen, weil das Verfahren eben noch sehr, sehr aufwendig ist und wir das alles schneller vorantreiben wollen. Daher die Bitte an die beiden Akteure, vielleicht kann der Präsident dazu noch was sagen.
Frau Vorsitzende, Frau Abgeordnete.
Nee, bitte.
Also ich kann dazu nur sagen, dass ich dem Wunsch mich von der Frau Vorsitzenden vollumfänglich anschließen kann, hier die Digitalisierung zu nutzen. Ja.
Genau, dem schließe ich die Bundesnetzagentur selbstverständlich an, sowohl mit den analogen wie mit den digitalen Wünschen. Just gestern haben wir zusammen mit dem Gemeindebund, den Verbraucherzentralen, anderen Akteuren zusammengesessen, um über Information und Kommunikation zu reden. Wir bemühen uns bis Mitte September, die gewünschten bürgerfreundlicheren und nutzerfreundlichen Formulierungen auf den Internetseiten umzusetzen. Und wir werden auch im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich dem Beschleunigungswunsch nachkommen. Beim letzten Mal habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir regelmäßig unter Klagen der TK-Unternehmen gelitten haben. Da wäre ich natürlich dankbar dafür, wenn das uns nicht mehr verzögern würde.
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion Maximilian Funke-Kaiser.
Ganz herzlichen Dank. So ein Tagesordnungspunkt ist natürlich auch noch mal Anlass zu schauen, wo kommen wir eigentlich her. Durch die TKG-Novellierung im Jahr 2021 gibt es jetzt dieses Recht auf Versorgung mit TK-Dienstleistungen, was vielleicht auch noch mal wichtig zu betonen ist. Es wird ja oft auch in der Öffentlichkeit vom Recht auf schnelles Internet berichtet. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass 15 Mbits kein schnelles Internet sind. Es ist aber trotzdem ein absoluter Meilenstein, weil wir neben dem ja sehr, sehr gut vorangehenden Ausbaus des schnellen Internets mit der Gigabit-Strategie des BMDVs und Volker Wissing, wo wir Glasfaserausbau beschleunigen, wo wir auch im Mobilfunk insbesondere extreme Fortschritte machen, mittlerweile auf Platz 1 europaweit sind, mit einer Abdeckung von über 90%, eben ein Sicherheitsnetz ausrollen, wo jeder Bürger in Deutschland Anspruch auf eine Mindestversorgung hat. Und ich glaube, da bin ich davon überzeugt, das ist zwingend notwendig, um eben auch digitale Teilhabe in einer zunehmend digitalen Welt sicherzustellen. Und diese Mindestanforderungen an dieses Sicherheitsnetz, das evaluieren wir jedes Jahr. Und jedes Jahr muss dieses Einvernehmen hergestellt werden. Das machen wir jetzt auch schon, ich glaube, das zweite Mal im Digitalausschuss. Und ich kann vorwegnehmen, dass die FDP-Fraktion das Einvernehmen herstellen wird. Zum einen dem Prüfbericht, dem ich jetzt nichts weiter hinzufügen will. Und dann das Ganze auch noch ergänzend, nicht nur einer reinen Einvernehmensgebung, sondern eben auch mit dem Entschließungsantrag, der insofern, glaube ich, durchaus auch relevant ist, dass wir die Verfahren beschleunigen, aber natürlich auch, und das möchte ich auch noch mal betonen, wenngleich es auch schon angesprochen wurde, jeder Mensch darüber Bescheid wissen sollte, dass es dieses Recht gibt. Weil ja, wir kommen beim Ausbau des schnellen Internets gut voran, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass weniger Anspruchsberechtigte letztendlich da sind, weil sie einfach mit wirklich schnellem Internet versorgt werden. Aber sicherlich ist ein gewisser Teil an Menschen bislang aus dem Raster gefallen, weil sie keine Ahnung haben, dass es dieses Recht gibt. Und dieser Tatsache müssen wir einfach entgegenwirken. Und ich glaube, da sind die Wünsche oder die Aufforderungen des Bundestages, den ich ja auch mitgeschrieben habe, den Entschließungsantrag, zwingend notwendig. Nichtsdestotrotz freut es mich aber, dass wir beim schnellen Internet so gute Fortschritte machen auf Basis der Gigabit-Strategie. Unabhängig davon, wie gesagt, ist es gut, dass wir dieses Sicherheitsnetz eben ergänzend dazu haben, und wir werden das Einvernehmen gerne herstellen. Fragen habe ich keine, die wurden schon beantwortet.
Ganz herzlichen Dank. Und für die AfD-Fraktion Barbara Bengstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Gleich zu Beginn, auch von unserer Fraktion aus, wird das Einvernehmen hergestellt. Wir stimmen auch dem Entschließungsantrag zu. Grundsätzlich sehen wir es auch positiv, dass die Anforderungen an den Internetzugangsdienst erhöht wurden. Ich denke, das ist ganz im Sinne der Bürger, und Luft nach oben gibt es natürlich immer. Jetzt meine erste Frage. Der Datenverkehr im Internet wird etwa in den Bereichen E-Commerce, Videostreaming oder autonomes Fahren oder dem Internet der Dinge ja immer noch weiter zunehmen. Ist vor diesem Hintergrund perspektivisch mit einer weiteren Anpassung innerhalb der TKMV zu rechnen? Und wenn ja, wo könnte der gegebenenfalls liegen?
Wir schauen uns diese TKMV ja jedes Jahr an und passen sie dann gegebenenfalls an. Deswegen bin ich keine, brauche ich keine Glaskugel, um zu sagen, dass das weiter nach oben gehen wird.
Vielleicht will der Präsident noch antworten.
Die Staatssekretärin hat das vollkommen richtig beschrieben.
Weitere Frage, welche Maßnahmen hat denn die Bundesregierung bislang ergriffen, damit die Verbraucher über ihre Rechte und die ihnen zustehenden Mindestversorgungsleistungen umfassend und transparent informiert werden? Wo sehen Sie gegebenenfalls noch Nachholbedarf?
Es ist so, dass derzeit ja die Bundesnetzagentur informiert. Wir sind aber auch der Auffassung, dass es da noch Ausbaupotenzial gibt. Und deswegen sage ich auch mal, ist der Entschließungsantrag, den hier die regierungstragenden Fraktionen heute eingebracht haben, auch kann ich das sehr begrüßen und ist der auch im Sinne der Bundesregierung. Und hier sind ja viele Dinge noch mal aufgeschrieben, wie man auch besser informieren kann und die Bürgerinnen und Bürger auch sozusagen darüber in Kenntnis setzen kann, dass es so einen Mindestversorgungsanspruch gibt und der natürlich auch umgesetzt werden muss.
Vielen Dank. Noch eine Frage an Herrn Präsidenten Müller. Die Bundesnetzagentur sieht in ihrem Prüfbericht keine Notwendigkeit, die Mindestanforderungen an die Sprachkommunikation derzeit zu ändern oder respektive anzupassen. Können Sie noch mal kurz Ihre Einschätzung begründen, bitte?
Ja, weil in den Gutachten, die wir im Einvernehmen mit dem Ausschuss beauftragt haben und ausgewertet haben, wir daraus keine Notwendigkeit ableiten konnten und auch die Kriterien, die in dem Gesetz zugrunde liegen, sind mit unserem Vorschlag unserer Meinung nach umfassend erfüllt, sodass wir und auch im Einvernehmen mit dem, wie schon beschrieben, mit dem BMV, die Steigerung der Werte vorschlagen, die Ihnen heute vorliegen.
Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke, Anke Dumm-Schneidberg.
Ja, herzlichen Dank. Die Linke wird sich sowohl beim Einvernehmen als auch beim Entschließungsantrag der Koalition enthalten, aus folgenden Gründen. Das ist zwar keine Verschlechterung, daher keine Ablehnung, aber es reicht uns einfach nicht aus. Also auch die Anhöhung der Mindestbandbreiten auf 15 Mbit Down und 5 Mbit Upload sind also schlicht nicht zeitgemäß und erlauben nach unserer Position keine ausreichende Teilhabe an der digitalen Gesellschaft. Vor allem die damit vermutlich verbundene Preiserhöhung, die schon erwähnt wurde, von 32 auf 40 Euro, halten wir für zu hoch. Insbesondere für ein derart lahmes Basis-Internet. Schon vor 5 Jahren haben wir als Digitalausschuss erlebt, dass man in Schweden 100 Mbit Download und Upload für 20 Euro bekommen hat. Und dieser aktuelle Rechtsanspruch wäre für Ärmere dann ganz oft einfach nicht mehr bezahlbar. Die Bearbeitungszeit von Beschwerden bis zum Mindestinternet muss drastisch verkürzt werden. Das sieht der Entschließungsantrag nach unserer Position nicht ausreichend vor. Denn Sie, Herr Müller, haben ja selber schon geäußert, dass dafür die längeren Fristen im TKG angepasst werden müssten. Und das wollen die Ampelparteien über ihre Regierung ja erstmal nur prüfen lassen, ob überhaupt. Die Informations- und Aufklärungskampagne aus dem Entschließungsantrag, die halten wir ja schon lange für überfällig. Denn tatsächlich kennt ja kaum ein Mensch diesen Rechtsanspruch. Aber der Entschließungsantrag enthält keinerlei Angaben dazu, wann diese Aufklärungskampagne kommen soll und ob es überhaupt Ressourcen dafür gibt. Und das reicht einfach nicht. Diese Kampagne muss noch in diesem Jahr kommen und sie muss mit Ressourcen unterfüttert sein. Auch die Vereinfachung der Messwerkzeuge für Verbrauchende reicht nicht als Wunschformulierung. Sie muss verbindlich sein und eine Deadline haben. Danke.
Vielen Dank.
So, also meine Uhr hat eine Minute 45 gezeigt und nicht 2 Minuten. Ne? Ich habe gleichzeitig eine Uhr laufen.
Also wir haben 3 Minuten als Debattenrunde, das heißt die Hälfte der Zeit für die Linke und deshalb war das 1:30. So, Dann kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP auf Ausschussdrucksache 2023-253. Wer stimmt diesem zu? Das ist die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, die AfD und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Unionsfraktion. Wer enthält sich? Das ist die Linke. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen worden. Und damit haben wir dann auch das Einvernehmen hergestellt. Gut, damit ganz herzlichen Dank an die Gäste. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht mit der TKMV, wie sie überarbeitet wird und hoffen, dass wir das dann zügig nach der Sommerpause auch hier im Ausschuss beschließen können. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar Tagesordnungspunkt 2, der auch öffentlich beraten wird. Bericht der Bundesregierung zum Stand der Umsetzung der EIDAS-Verordnung. Das ist eine Selbstbefassung. Wir haben Gäste im Ausschuss, und zwar vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Ist immer noch da die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert. Aber die geht heute auch nicht, hat sie gesagt, bei allen Tagesordnungspunkten da. Wunderschön. Aber an der Seite ist jetzt Lasse Börnsen vom Referat Datenschutz und Cybersicherheit in der digitalen Welt, Vertrauensdienste und digitale Identitäten. Herzlich willkommen. Und wir haben vom Bundesministerium des Innern und für Heimat, BMI, Frau Cordula Kiesling, Leiterin der Unterabteilung Verwaltungsdigitalisierung und Organisation digitale Transformation da. Die lässt sich entschuldigen, musste ins Kanzleramt. Gut. Dann ist aber Dr. Moritz Heuberger da vom Referat Digitale Identitäten Authentifizierung. Wir haben uns geeinigt, dass es ein Eingangsstatement in der Länge von 5 Minuten für die Bundesregierung gibt, dann eine Debattenrunde und mit Redezeiten von 5 Minuten pro Fraktion, und die Gruppe Die Linke erhält die Hälfte der Redezeit. Und ich verweise noch mal auf den Gong, der 10 Sekunden vor Ablauf der Redezeit erschallt. Dann starten wir mit dem Eingangsstatement, und ich übergebe der parlamentarischen Staatssekretärin das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Revision der EIDAS-Verordnung ist am 20. Mai diesen Jahres in Kraft getreten, und sie hat im Prinzip 3 Kernpunkte. Das eine ist die ID-Wallet, die bereitgestellt werden muss als europäische Brieftasche. Und dann gibt es neue Kategorien von Vertrauensdienste. Und als drittes wird die Wirtschaft stärker einbezogen, um eben die Verbreitung der elektronischen Identitäten, aber auch der Vertrauensdienste zu fördern. Da gibt es auf europäischer Ebene, aber insbesondere auch auf nationaler Ebene noch viel zu tun. Und wie Sie alle wissen, teilen sich das BMI und das BMDV etwas die Aufgaben. Das BMI ist zuständig für alles, was die Wallet betrifft und die Umsetzung, Implementierung der Wallet. Und das BMDV ist für die Vertrauensdienste zuständig und hier insbesondere auch diese mit einzufügen, also die neuen Vertrauensdienste, die hier mit eingefügt werden. Das betrifft zum Beispiel die elektronische Attributsbescheinigung, aber auch die ganzen Archivierungsdienste. Wir sind aber noch nicht am Ende auf der europäischen Ebene. Es fiebt irgendwie ein bisschen. Ne? Woran könnte das liegen? Also es ist unangenehm, es geht direkt irgendwie ins Gehirn, hat man das Gefühl. Ja, Techniker wird gerufen. Techniker wird gerufen. Okay, ich mache mal einfach weiter. Es ist so, dass wir auch auf europäischer Ebene noch viel zu tun haben. Wir haben derzeit noch 40 Durchführungsrechtsakte, die hier verhandelt werden müssen. Diese sind insbesondere auch wichtig bei den ganzen technischen Fragen und sind auch derzeit sehr detailliert zu verhandeln. Wir sind hier natürlich in enger Abstimmung mit der Europäischen Union, denn eins ist klar, es geht nur mit einheitlichen Standards, Spezifikationen, Verfahren, erreichen wir dann auch das, was wir wollen, und zwar, dass alle Wallets in allen Mitgliedstaaten miteinander kompatibel sind, einlesbar sind und dann eben auch ein echter digitaler Binnenmarkt entstehen kann, der dazu führt, dass es
auch für die Menschen und für die Unternehmen insbesondere auch. Das ist jetzt auch ein neuer Schritt, sozusagen hier auch die Unternehmenssicht reinzubringen, nicht nur die Privatsperson die Sicht der Privatsperson reinzubringen, dann auch nach vorne zu gehen. Ich möchte noch einmal sagen, dass wir dieses ganze Thema sehr begrüßen. Ich glaube persönlich auch, dass es einen echten Innovationsschub gibt für uns und der uns auch als Deutschland, sage ich mal, zwingt, hier Schritte nach vorne zu gehen, die wir unbedingt nach vorne gehen müssen, damit wir die Verwaltung und alles, was damit zu tun hat, digitalisieren. Nun ist es so, dass wir als BMI eben die Federführung für die elektronische Identifizierung, digitale Identitäten, alles mit der Wolle zu tun hat. Wir sind für die Umsetzung im Bereich der Vertrauensdienste zuständig und stimmen uns hier natürlich als Bundes sehr, sehr eng mit der Bundesnetzagentur ab, die hier die zuständige Aufsichtsbehörde ist. Und natürlich auch mit den Anbietern von Vertrauensdiensten, zum Beispiel Bundes- und Tagkammer, aber auch Bundesdruckerei und Ähnlichen ab, die dafür sorgen sollen, dass das dann am Ende auch gut funktioniert. Wir werden eine Anpassung des Vertrauensdienstegesetzes haben werden. Und das wird auch noch in dieser Legislaturperiode passieren. Wir beteiligen uns selbstverständlich als BMDV an der interministeriellen Arbeitsgruppe. Das ist ja logisch, die hier unter der Federführung des BMI ist. Und auch selbstverständlich sind wir Teil der ganzen Leuchtturmprojekte, aber auch auf EU-Ebene mit diesen Large-Scale-Pilots, die auch in Zukunft, was hatte ich ja schon ausgeführt, auch stärker noch mal die Unternehmenssicht hier einbringen. Soweit von mir.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wollen Sie noch ergänzen?
Genau, noch eine kurze Ergänzung. Vielen Dank für die Einführung von Seiten BMDV. BMI-seitig wurde ja schon erwähnt, gibt es eben diese Initiative, dass wir uns interministeriell abstimmen. Das ist das eine, wo wir sicherstellen, dass es über Ressorts hinweg eine geeinte Linie gibt. Zum anderen haben wir mit der Umsetzung der EIDAS-Verordnung, die jetzt in Kraft getreten ist im Mai, nicht erst jetzt begonnen, sondern schon im letzten Jahr damit gestartet, durch den Architektur- und Konsultationsprozess ein offenes, partizipatives Verfahren gestartet, um eben die Umsetzung frühzeitig anzugehen, um rechtzeitig auch liefern zu können. Das sind wir auch zuversichtlich, da die Fristen einhalten zu können. Und gleichzeitig schauen wir eben auch durch die Large-Scale-Pilots, durch das Potential-Konsortium, dass wir mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten gemeinsam bereits die Erprobung von Prototypen angehen. Auch da sind wir seit einem guten Jahr dabei und auf einem guten Weg, da eben keine nationalen Einzellösungen zu entwickeln, sondern interoperabel zu sein.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das Piepen ist nicht ganz weg, aber ein bisschen besser. Das ist halt auch komisch, weil vorhin war es ja noch gar nicht da. Ne? Die Technik ist da und überprüft es. Also von daher ganz herzlichen Dank. Ich übergebe jetzt an Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion. Jetzt ist es ganz schlimm. Nee. Okay. Nee, ist immer noch, ne?
Können wir die nicht ganz runter machen, die Frau Buschert-Berg, bis sie das
sagt? Okay. Also, weiß ich, sind die Fraktionen imstande, trotz des Fiepens das weiterzumachen? Ich glaube schon, oder? Soweit die. Jetzt ist noch lauter geworden. Nee, ich höre es immer noch. Da kann man auch ein bisschen Hörtest mitmachen. Ja. Also es ist jedenfalls nicht sehr angenehm. Ich hoffe ja sehr, dass die Technik in den Räumen jetzt über die Sommerpause nochmal gecheckt wird und überholt wird. Manchmal sind Bedienungsfehler.
Ah.
Nee.
Jetzt
ist ganz, ja, ein bisschen ist noch da, aber es ist deutlich leiser. Wir müssen nur auch da im digitalen Raum die Leute hören, ne? Also, die Technik kümmert sich weiter darum. Ich denke, wir machen jetzt erstmal weiter. Es ist jetzt nicht so, dass es so schlimm ist, dass es uns stört. Also Dr. Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage würde sich an das BMI richten, will aber auch noch mal, weil ich das bei allen Ministerien gleichermaßen rüge, sozusagen das BMI verfügt über eine Vielzahl von Staatssekretären, parlamentarisch wie beamtet, einer noch größeren Anzahl von Abteilungsleitern und einer schier endlosen Anzahl von Unterabteilungsleitungen. Schade, dass niemand kann, und aber umso mehr begrüße ich, dass Sie da sind, um uns Auskunft zu geben. Meine Frage wäre jetzt, Sie haben den Architekturprozess für die Umsetzung der EU-Wallet angesprochen, und wie waren da bisher in dem Prozess die Erfahrungen auch hinsichtlich des Konsultationsprozesses auf Open Code mit der Zivilgesellschaft, und wie ist der Fahrplan bis zum Ende der Legislaturperiode?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben den Prozess letztes Jahr gestartet im Sommer und eine sehr große Beteiligung gesehen. Wir haben über 100 verschiedene Personen und Parteien, die da quasi involviert sind, aus Industrie, aus Zivilgesellschaft, aus Wissenschaft. Auch die Europäische Kommission war da und hat sich dafür interessiert, weil sie gesagt haben, da werden relevante Fragen diskutiert, die auch für die europäische Ebene relevant sind. Wir haben in den Bereichen technische Architektur, aber auch in Richtung Geschäftsmodelle, Betriebsmodelle, Impulse gesammelt, haben da ja auch die Ergebnisse dokumentiert. Alle Workshop-Ergebnisse werden dort auch mit Aufzeichnungen online gestellt, können nachgeschaut werden, können kommentiert werden. Es wird auch rege kommentiert. Gleichzeitig haben wir über den Prozess hinweg auch gelernt, wir erreichen nicht alle gleichermaßen mit den Wegen, die wir haben, sondern wir müssen auch aktiv auf bestimmte Gruppen zugehen. Deswegen haben wir eben neben den klassischen Workshops, die wir haben, und dem asynchronen, man kann sich auf Open Code beteiligen und Nachfragen stellen und kommentieren, haben wir noch zusätzliche Formate eingeführt. Zum einen die offene Sprechstunde, wo wir regelmäßig die technischen Expertinnen und Experten dazu einladen, Rede und Antwort zu stehen, und wo wir eben auch zusätzlich noch auf bestimmte Akteure zugehen und gezielt Interviews führen von Leuten, wo wir wissen, die könnten uns vielleicht zum Thema digitale Identitäten was noch erzählen, was wichtig ist. Die kommen aber nicht auf uns zu. Und da versuchen wir aktiv mit dem Team auf Leute zuzugehen und eben Interviews zu führen, um möglichst breites Feedback zu haben. Das zu dem, was wir bislang gemacht haben und gelernt haben in dem Konsultationsprozess, was kommt die nächsten Monate. Wir haben jetzt gestartet den Innovationswettbewerb für Prototypen. Da werden wir in den nächsten Monaten die ersten auch klickbaren Ergebnisse sehen, wo wir Prototypen haben. Wir haben da sehr, sehr qualifizierte Teams, international renommierte Teams ausgewählt und werden da die ersten Prototypen sehen, von denen wir lernen können. Wir werden zum Jahreswechsel in die grenzüberschreitende Erprobung gehen. Das heißt, wir werden da wirklich mit einer deutschen, mit deutschen Wallet-Prototypen in Frankreich Use Cases probieren und so weiter, und werden darüber hinaus noch im Laufe des nächsten Jahres ein finales Architekturkonzept sehen.
Okay, vielen Dank. Dann hätte ich abschließend noch eine Frage an das BMDV. Wir haben in der Anhörung hier vor 2 Jahren schon mal uns über das Thema qualifizierte digitale Signatur unterhalten und um das Problem, dass die Bundesdruckerei, was das Pricing angeht, sei mal so unterwegs ist, dass viele Drittanbieter das eher nicht nutzen wollen. Meine Frage an das Ministerium wäre, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Gab es Gespräche mit der Bundesdruckerei, um einfach da auch die Verbreitung und die Möglichkeit, qualifizierte elektronische Signatur anzuwenden, zu vergrößern?
Ja, also Herr Abgeordneter, Sie sprechen natürlich einen enorm wichtigen Punkt an, und zwar die einfach auch die Frage, wie das am Ende auch bezahlt wird. Also wer dieses ganze, den ganzen Bereich der Vertrauensdienste bezahlt, und das ist am Ende noch nicht ausdiskutiert, aber einfach ein Punkt, der unglaublich relevant ist, weil es natürlich in der eIDAS-Verordnung steht, dass es erstmal kostenlos für die Bürgerinnen und Bürger ist. Aber wer da dann am Ende dahinter die Kosten der Zertifizierung trägt, das wird noch zu diskutieren sein.
Ja, vielen Dank. Da kann ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Das werden wir jetzt nicht mehr beantworten können. Mir geht es aber natürlich um die aktuelle Verwendung des elektronischen Personalausweises. Aber können wir gerne bilateral noch mal klären. Dankeschön.
Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion Dr. Eichel.
Ja, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, Herr Dr. Heuberger. Also ich denke, man sieht, dass operativ einige Dinge passieren. Allerdings macht ja doch die nähere Beschäftigung mit dem Thema deutlich, dass es auf der politischen Ebene und der Einigung einige Fragezeichen gibt. Auf ein paar werden wir vielleicht jetzt eingehen. Zunächst mal, Frau Staatssekretärin, Sie hatten die Aufteilung der Verantwortlichkeiten gesprochen. Noch mal kurz nachgefragt, wer ist denn für das Thema Organisationsidentitäten zuständig?
Für das ganze Thema Identitäten ist das BMI zuständig. Wir sind für die Vertrauensdienste zuständig.
Bestätigen Sie das, Herr Dr. Heuberger? Organisationsidentitäten liegt bei Ihnen.
Wir haben im interministeriellen Austausch haben wir einen Stream Organisationsidentitäten, wo wir über die Ministerien hinweg, da ist BMDV dabei, BMWK, BMI, uns darauf verständigen, wie die Zuständigkeiten verteilt sein sollen.
Also ist das jetzt ja oder nein? Liegt bei Ihnen ja oder nein?
Ist noch nicht geklärt.
Okay. Dann EIDAS 2.0, um es mal so zu nennen, ist ja jetzt in Kraft. Haben Sie eine geeinte Liste von Gesetzen, deutschen Gesetzen, die jetzt hier angepasst werden müssen? Frau Staatssekretärin, Sie hatten das Thema Vertrauensdienstegesetze angesprochen, aber OZG und so weiter. Haben Sie eine Liste, die Sie auch mit uns teilen könnten, was jetzt hier für Anpassungsbedarf besteht?
Also ich denke, jedes Ministerium hat für sich schon eine Liste, in der steht, was gegebenenfalls angepasst werden muss. Aber es ist natürlich auch so, das hatte ich ja auch schon ausgeführt, dass wir das ganze Thema Durchführungsrechtsakte überhaupt noch nicht zu Ende verhandelt haben. Und erst wenn auch das zu Ende verhandelt ist, wird man einen Gesamtüberblick darüber bekommen, was anzupassen ist.
Also Sie sind ohne die Durchführungsrechtsakte nicht in der Lage, bereits jetzt zu benennen, in welchen Gesetzen in jedem Falle eine Anpassung erfolgen muss?
Ich weiß das fürs BMDV. Und fürs BMDV ist es das Vertrauensdienstegesetz.
Und was ist das für das BMI?
Auch da haben wir eine Hausabstimmung aktuell laufen, wo wir klären, wo Änderungsbedarf ist. Ein Großteil, das hat Frau Staatssekretärin gerade auch schon gesagt, ein Großteil können wir erst final klären, wenn die Durchführungsrechtsakte uns bekannt sind. Die liegen uns nicht vor. Wir wissen nicht, was da drin stehen wird in den Durchführungsrechtsakten. Wir sind in intensiven Gesprächen, aber ohne dass wir die wirklich haben, können wir dann auch keine Aussagen treffen.
Gut, lassen wir das mal so stehen. Es gibt Befürchtungen aus der Zivilgesellschaft, dass die aktuelle Form der technischen Spezifikationen, die auf EU-Ebene erstellt wurden, die ARF V14 sind da jetzt die letzte Variante, dass mit denen die rechtlichen Garantien für die Nutzer der Wallets insbesondere nicht erreicht werden können. Sind Ihnen diese Befürchtungen bekannt? Haben Sie dazu eine Auffassung oder ist das Ihnen nicht bekannt?
Genau, die Befürchtungen sind uns bekannt. Haben wir auch wahrgenommen. Die Debatte verfolgen wir natürlich auch. Und auch wir sind in dem Bereich in sehr engen Austausch mit der Europäischen Kommission, weil wir natürlich die Bedenken, die geäußert werden von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, aus Zivilgesellschaft, aber auch von anderen Mitgliedstaaten sehr ernst nehmen. Und auch wir darauf drängen, dass die Europäische Kommission hier gründlich arbeitet und wir am Ende die Qualität der Durchführungsrechtsakte und auch eben das Architecture and Reference Framework, das darauf einzahlt, davon hängt es ab, ob Vertrauen in eine technische Lösung am Ende europäisch entsteht und so eine Lösung auch genutzt wird. Und ohne das müssen wir gar nicht erst anfangen, eine Wallet in den Markt zu bringen, wenn die nicht sicher ist, wenn die nicht genutzt wird.
Danke. Sie haben ja letztlich als Regierung mit der Abschaffung des PIN-Rücksichtsdienstes, der Verbreitung der EIDs in Deutschland einen Bärendienst, denke ich, erwiesen. Da sind sich ja, glaube ich, alle inzwischen einig. Frage Nummer eins ist, Wann kommt eine praktikable alternative Lösung? Und zweitens, kommt eine Marketingkampagne für die EID, die Sie geplant haben und die ja auch schon ausgeschrieben war, eigentlich nur noch umgesetzt werden müsste? Womit dürfen wir rechnen?
Genau, der PIN-Rücksetzdienst ist eine Lösung auf dem Weg, um eben weiterhin auch einen PIN-Rücksetzdienst anzubieten. Nach wie vor kann man eine neue PIN im Bürgeramt beantragen, aber auch eine Variante für eine Rücksetzung des PINs ist auf dem Weg und wird kommen. Und zur anderen Frage, wie wir da jetzt weitermachen mit der Werbekampagne, ist aktuell sind keine Mittel dafür eingeplant. Wir sind aktuell in den Haushaltsverhandlungen. Wir werden sehen, ob für 2025 Mittel da sind.
Danke.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Ms. Bakan.
Ja, herzlichen Dank. Ich beginne auch gleich mit einer Frage zu der Kritik, die es gibt zu unterschiedlichen Punkten des Implementing Acts. Und ich beginne einmal mit der Frage, dass ja neben der Kritik, dass zu wenig Expertinnen und Experten gehört werden oder es da zu wenig Zeit gibt, auch eine Kritik ist, dass es, dass der Zeitdruck auch dafür sorgt, dass das zentrale Prinzipien wie das Recht auf pseudonyme Nutzung unzureichend umgesetzt wird. Das ist natürlich ein Problem. Ich hoffe, das sieht die Bundesregierung auch so. Und aus unserer Sicht wäre das deshalb fatal, auch weil es natürlich ein Vertrauen in die Wallet verletzen würde, wenn am Ende diese zentralen Prinzipien von pseudonymer Nutzung, aber auch von Beobachtbarkeit oder von Unverknüpfbarkeit nicht gegeben wären oder wir am Ende nicht die hohen Standards hätten, die wir haben. Von daher wüsste ich einmal gerne, inwieweit wirkt die Bundesregierung darauf hin, dass sichergestellt wird, dass die Prinzipien wie zum Beispiel die pseudonyme Nutzung oder die Unverknüpfbarkeit erfolgt. Das wäre die erste Frage.
Also es ist so, dass wir selbstverständlich die hohen Sicherheitsstandards, die wir sowieso haben, mit all unseren Gesetzen auch hier anwenden. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass man, wenn man die Standards immer höher und höher und höher schraubt, irgendwann keine Form der Digitalisierung mehr machen kann. Das heißt, wir müssen natürlich die Fragen der Sicherheit der Zugänge, der Frage, wo Dinge gespeichert werden und dergleichen und so fort klären. Und dafür gibt es auch technische Lösungen. Aber sozusagen, man darf es auch nicht unmöglich machen, zu digitalisieren.
Also ganz kurz, es geht hier um ganz bedeutende Prinzipien, die in der eIDAS-Verordnung schon festgeschrieben sind. Und es geht jetzt darum, dass es die Sorge gibt, dass der Zeitdruck nicht dafür sorgt, dass wir diese zentralen Prinzipien, die festgehalten sind, nicht erfüllen kann. Es geht nicht darum, sich neue Standards auszudenken. Und deshalb würde ich gerne einmal ergänzen, die Frage, wirkt die Bundesregierung zum Beispiel darauf hin, dass die qualitativ hochwertige Umsetzung der Implementierung höher gewichtet wird als eine fristgerechte Umsetzung?
Also unser Prinzip ist immer Gründlichkeit vor Schnelligkeit und trotzdem wollen wir die Zielmarken, die wir uns gesetzt haben, erreichen. Insbesondere, weil wir natürlich auch wissen, dass die Menschen und die Unternehmen einfach darauf warten, dass wir unsere Sachen digitalisieren. Aber selbstverständlich geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit am Ende. Wir wollen am Ende etwas in der Hand halten, was angenommen wird. Und dafür müssen natürlich auch die Vertrauensstandards gelten, auf die wir uns vereinbart haben. Das ist aber selbstverständlich für uns.
Also es freut mich, das zu hören, dass das selbstverständlich was ist, weil ich glaube, es beruhigt an der Stelle auch die digitale Zivilgesellschaft, die an unterschiedlicher Stelle auch zu Recht Sorge hat, dass es am Ende darum geht, lieber den Zeitplan zu halten und dafür dann eben nicht aber die Vorgaben. Und das wäre, glaube ich, auch in Anbetracht der Tatsache, dass unser neuer Personalausweis ja auch einfach so ein Pfund ist, sehr, sehr bedauerlich, mal losgelöst von der Frage, jetzt so ein Fehlschuss am Start sorgt auch nicht dafür, dass wir am Ende eine digitale Identität haben, die in irgendeiner Form den Push kriegt, den sie haben könnte. Dann danke dafür. Dann würde ich einmal noch ganz kurz weitermachen mit dem Innovationswettbewerb, den es gab und gibt, also zu der Wallet selber. Vielleicht kann das BMI einmal noch mal kurz darstellen, wie sie den Prozess bewertet.
Genau, der Innovationswettbewerb ist noch sehr jung. Wir haben jetzt die Teams ausgewählt, 6 geförderte Teams und 5 nicht geförderte Teams. Und wir werden Ende August die ersten Ergebnisse sehen und die auch öffentlich machen. Und was der Prozess jetzt schon gebracht hat, und das haben wir gesehen, dass wir eine breite Bewerber, ein breites Bewerberinnenfeld hatten von sehr, sehr starken Bewerbungen und ja auch sehen, die Teams, die ausgewählt wurden, auch alle sehr, sehr gute Arbeit machen, was wir bislang sehen. Und es zeigt, dass natürlich in dem Bereich von Wallets eine breite Expertise international da ist, die auch ein Interesse haben, mitzuarbeiten in diesem Prozess. Und wir diese Expertise damit einsammeln und auch europaweit bekommen wir positives Feedback, dass so ein Prozess auch transparent ist und auch Open Source gemacht wird im geförderten Bereich und andere das nachnutzen können.
Perfekt, vielen Dank einmal für die Antwort. Und ich würde gerne einmal nochmal konkreter aufgehen auf folgenden Punkt. Auch Google hat ja hat sich mit einem Prototypen beteiligt und auf der Webseite der Jury des Innovationswettbewerbs heißt es aber, bei der Bewertung gibt es Sorgen im Hinblick auf Datenschutz. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz sagen, wie das BMI das bewertet und die Kommentierung.
Genau, das war am Ende eine fachliche Entscheidung der Jury, der Sprint-Jury. Und dort hat eben ein Jurymitglied Bedenken geäußert. Google wurde mit diesen Bedenken konfrontiert und konnte die soweit ausräumen und wurde deswegen eben auch als Partner im Non-Funded Track ausgewählt.
Dankeschön.
So, dann kommen wir zur FDP-Fraktion. Maximilian Funke-Kaiser.
Vielen herzlichen Dank. Ich würde auch anfangen mit den Prototypen. Das hatten Sie gerade angesprochen. Wie werden denn diese Erfahrungen aus diesen Prototypen jetzt in die Entwicklung der deutschen Wallet einfließen?
Genau, da ist eine enge Verzahnung da. Das sieht man dadurch, dass die Entwicklungsarbeiten, die starten bei der Sprint liegen und die Sprint gleichzeitig auch diesen Prozess managt. Das heißt, das Team, das gerade an Entwicklungsarbeit dran ist, ist im täglichen Austausch mit den Teilnehmern des Innovationswettbewerbs. Das heißt, da ist ein personeller Austausch gesichert. Und das andere, das hatte ich ja gerade gesagt, zum Thema Open Source, damit ist sichergestellt, dass die sechs Teams, die im Non-Funded Track, die im Funded Track sind und teilweise auch Teams im Non-Funded Track, dass die den Source Code öffentlich bereitstellen und der auch nachnutzbar ist und damit auch verwendbar ist für eigene Lösungen.
Und man nimmt sich dann das Beste von den jeweiligen raus, um dann die eigene Wallet zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden? Oder wird es dann auf einen hinauslaufen, der das für Deutschland macht?
Genau, die Wege halten wir uns alle offen im Moment.
Ist noch nicht klar.
Es gibt ja diese drei Wege, wie man eine Wallet bereitstellt.
Ja.
Und alles, was wir machen, ist eben so angelegt, dass das Ergebnis offen ist.
Wie läuft es denn jetzt mit dem GovTech Campus, mit dem GovLab weiter? Es wurde ja schon angesprochen, ist interministeriell aufgebaut. Bei mir stellt sich so ein bisschen die Frage, wie sind die damit eingebunden? Welche Personen sind da involviert? Gibt es da einen Meilensteilplan? Wie ist das miteinander verzahnt? Weil wir müssen natürlich schon auch sicherstellen, dass da nicht wieder, dass da parallel Strukturen aufgebaut werden, die nicht zur Effizienz beitragen.
Na, der GovLab ist natürlich Teil der ganzen interministeriellen Arbeitsgruppe. Das heißt, er ist ein wichtiger Ort, sage ich mal, in dem man sich austauscht, in dem man diese Projekte, diese gemeinsamen Projekte auch vorantreibt. Deswegen würde ich das überhaupt nicht als zusätzliche Strukturen auffassen, sondern als ein Add-on in einen Raum, in dem man sich austauschen kann. Er wird ja gerebrandet, sage ich mal, bekommt einen neuen Namen und dann sind diese Meilensteine, da habe ich jetzt ehrlicherweise nicht verstanden, welche Meilensteine Sie da genau meinen, Herr Abgeordneter. Also
für die weitere Entwicklung der Eudi Wallet in Deutschland. Also wie das dort mit eingebettet ist.
Ja, also das müsste das BMI beantworten, weil das sind sozusagen Fragen, die wir zwar in dem Rahmen dieser ganzen, der ganzen Pilotprojekte und Ähnliches natürlich mit bearbeiten und wir uns auch beteiligen im digitalen Führerschein, aber auch der ganzen Frage vom Registrierung, Prepaid-Karten von Handys und so weiter. Aber wir sind sozusagen nicht der Taktgeber in diesem Prozess, sondern wir beteiligen uns hier.
Ich kann kurz ergänzen, es gibt im interministeriellen Austausch ein Roadmap-Stream, wo wir uns eben explizit um die Roadmap der Einführung, Umsetzung der EIDAS-Verordnung und Einführung von Wallet abstimmen zwischen den Häusern, damit sichergestellt ist, dass die einzelnen Projekte, wie jetzt zum Beispiel Architekturprozess oder eben digitaler Führerschein, BMDV, dass die aufeinander abgestimmt sind und zueinander passen und wir da ein einheitliches Vorgehen haben. Das ist dort eingebettet.
Dann würde ich gerne auf das aktuellste Framework eingehen, was ja vorgestellt worden ist auf der OmniSecure. Ist ja Version 1.0, wird aber schon Major Release, wird aber vom BSI als noch nicht ausreichend bezeichnet, was Sicherheitsvorgaben, Authentifizierungsmechanismen, Vertrauensmodelle angeht. Wann kann man denn, zu welchem Zeitpunkt damit rechnen oder mit welcher Version kann man damit rechnen, dass man ein ausreichendes Framework insbesondere in Hinsicht dessen bekommt, bezüglich der Bereitstellung einer funktionierenden Infrastruktur durch die EU-Verordnung für alle Mitgliedstaaten? Und vielleicht könnten Sie hier auch noch mal so ein Datum nennen, wann das ungefähr zu erwarten ist.
Ich bin da. Genau. Ich kann dazu zu BMI antworten. Der Plan ist, das habe ich vorhin bei der Zeitleiste gesagt, dass wir bis nächstes Mitte Q3 nächstes Jahr einen finalen Architektur.
Es geht mir nicht um final, sondern es geht mir ab welchem Zwischenstand.
Das wird inkrementell dahin gearbeitet, also es ist ein agiler Prozess. Wir werden immer wieder Releases haben.
Können Sie sagen, ab welchem Release das zumindest die Anforderungen schon hat, dass das BSI sagt, passt? Zumindest bei diesen Anforderungen?
Bei den Sicherheitsanforderungen kommt auf die einzelnen Komponenten an. Und das ist stark von den Implementing Acts abhängig. Also wir werden, bevor die Kommission die finalen Implementing Acts nicht veröffentlicht hat, können wir nicht final die Architektur in Deutschland festlegen und auch nicht Sicherheitscheck machen, weil eben noch Fragen Richtung Brüssel offen sind.
Okay. Vielen Dank für die AfD-Fraktion, Barbara Menkstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das BMI feiert die Novellierung der eIDAS-Verordnung als Meilenstein für das digitale Europa und dass das BMI daran arbeitet, die Umsetzung bis 2027 anzugehen. Haben Sie denn sozusagen in Ihrem Fahrplan, den Sie ja schon angesprochen haben, bereits Meilensteine festgelegt, die konkret genannt werden können? Und gibt es bereits potenzielle Risiken, die Sie sozusagen schon festgestellt haben, die das gefährden könnten?
Genau, also die benannten Meilensteine sind zum einen die Bereitstellung der Prototypen, wo wir eben sichtbare Prototypen Ende August mit den ersten Versionen von diesen Teilnehmern des Innovationswettbewerbs haben. Wir werden zum Jahreswechsel in die grenzüberschreitenden Tests gehen. Ja, auch das ist ein weiterer Meilenstein. Und wir wollen bis Q3 nächstes Jahr ein finales Architekturkonzept haben. Das sind Risiken auf dem Weg. Auf jeden Fall. Ein Risiko, das ich sehe, das wurde jetzt auch schon mehrfach angesprochen, ist eben die Arbeit im europäischen Kontext mit der Europäischen Kommission. Schaffen wir es, gemeinsam mit der Kommission die Durchführungsrechtsakte so zu erarbeiten, dass die von unserer Seite zustimmungsfähig sind? Das ist natürlich eine Sache, da war die Debatte Gründlichkeit und Schnelligkeit, das sind natürlich Faktoren, die als Risiko zu benennen sind. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, wir testen mit Prototypen. Da werden viele Erkenntnisse sein, die wir aktuell noch nicht vorhersehen können. Gerade die grenzüberschreitenden Tests werden eine Menge von offenen Sachen aufwerfen. Und da kann ich aktuell nicht benennen, was konkret es sein wird. Aber man muss damit rechnen, dass natürlich Herausforderungen dabei entstehen.
Vielen Dank. Sie hatten schon angesprochen, dass beim Innovationswettbewerb das Thema Open Source eine Rolle gespielt hat. Können wir davon ausgehen, dass bei der finalen EID dann auch sozusagen Open-Source-Komponenten vorhanden sein werden?
Ja, das, zum Teil gibt es die Verordnung auch vor die EIDAS-Verordnung, dass am Ende die Lösungen Richtung Nutzende, also die App, die Wallet-Apps, die eine European Digital Identity Wallet sind, dass die auch Open-Source sind. Da werden wir uns zum einen natürlich dran halten. Zum anderen ist darüber hinaus die Strategie der Bundesregierung so ja auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir auf Open Source setzen. Und in dem Sinne verfolgen wir da den Weg, dass alles, was möglich ist, wo eben keine Sicherheitsbedenken sind oder keine anderen Einschränkungen sind, dass da die Komponenten in unseren Lösungen Open Source sein sollen. Das ist auch im Zielbild des GAF Labs so verankert.
Vielen Dank. In einer vorangegangenen Frage wurde das Thema Marketingkampagne bereits schon mal thematisiert, wo Sie meinten, dass bisher keine Haushaltsmittel eingestellt worden sind, dass es aber sozusagen noch verhandelt werden muss. Gehen wir mal davon aus, es werden keine Haushaltsmittel bereitgestellt. Wird es dann eine abgespeckte Version geben oder haben Sie bereits sozusagen Schlagworte, die ein solches Marketingkonzept ausmachen, insbesondere wenn es darum geht, das Vertrauen der Bürger von der EID zu stärken?
Ein Marketingkonzept liegt vor. Ein Marketingkonzept könnte umgesetzt werden mit entsprechenden Mitteln. Und da kann ich mich nur wiederholen, wenn entsprechende Mittel da sind, kann eine Marketingkampagne auch laufen, um eben die EID zu bewerben, um später auch weitere Funktionen zu bewerben. Aber da sind wir von dem Haushalt abhängig.
Okay. Dann, wenn wir mal so in die Vergangenheit schauen, die Bundesregierung ist bereits zweimal am Vorhaben gescheitert, ein Identifikationsdokument aufs Telefon zu bringen. Im Herbst 2021 die veröffentlichte ID-Wallet des Bundeskanzleramts ging wegen gravierender Sicherheitsmängel nach wenigen Tagen wieder offline. Ende 2023 wurde der Testbetrieb der Smart eID des BMI eingestellt, weil die Hersteller der Telefone ihre Sicherheitselemente nicht freigeben wollten. Was spricht denn dafür, dass sozusagen das jetzt im dritten Anlauf tatsächlich funktioniert?
Das spricht dafür, dass wir eine sehr gute Vorbereitung haben und sehr gezielt darauf hinarbeiten, dass das funktioniert. Das ist uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das hatte ich schon gesagt. Wir begrüßen auch hier die europäischen Vorgaben. Und es ist eines der Leuchtturmprojekte, die wir zu Ende bringen wollen, weil das eben auch sehr, sehr lange liegen geblieben ist, wie Sie richtig gesagt haben. Und von den Vorgängern da auch im nicht so umgesetzt werden wurde, wie es hätte sein sollen. Und deswegen arbeiten wir da sehr konkret dran.
Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke, Anke Domscheit-Berg.
Ja, vielen Dank. Vorneweg, Die Linke teilt die Kritik unter anderem vom Epicenter Works, dass die aktuellen technischen Leitlinien hinsichtlich Transparenz und Datenschutz weit hinter den Anforderungen der EIDAS-Verordnung zurückliegen und deshalb unbedingt überarbeitet werden müssen. Wir schlagen außerdem vor, den Zeitplan so anzupassen, dass eher das Going Live verschoben wird, damit für die technischen Spezifikationen und die Entwicklung der Prototypen wenigstens so viel Zeit zur Verfügung steht, wie ursprünglich auch mal geplant war, weil ansonsten das Risiko viel zu hoch ist, dass es auch diesmal schief geht. Ansonsten, es gibt ja in der Tat zwei grundsätzlich unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten der technischen Leitlinien. Einmal als sogenannter Authenticated Channel, also durch eine Verbindung zum Beispiel des elektronischen Personalausweises mit dem staatlichen EID-Server. Und dieser Prozess hat sehr viele Vorteile. Einmal sehr einfache Zero-Proof-Antworten, also über 18, ja oder nein. Aber vor allem werden Identitäten nur bestätigt, und zwar punktuell, aber niemals übertragen. Das heißt, nach einer abgeschlossenen Bestätigung einer Identität sind übertragene Daten für Datenhändler wertlos. Anders ist es in der zweiten Variante, den sogenannten Signed Credentials, wo hauptsächlich hoheitlich signierte Daten übertragen werden, die dann auch über diesen Prozess hinaus gültig bleiben. Das ist natürlich Goldstaub für Datenhändler und Datendiebe. Es ermöglicht Identitätsdiebstahl mit verheerenden Folgen. Deshalb meine Frage an das BMI: Wird sich die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung der technischen Leitlinien so einbringen, dass das Prinzip signierter Identitäten klar ausgeschlossen wird, weil es eben die Risiken des Identitätsdiebstahls und Missbrauchs von Identitätsdaten anders nicht technisch ausschließt? Hallo, BMI?
Ja, genau, wir haben es nur kurz abgestimmt. Wir sehen, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, die von Ihnen genannten Punkte, die auch Epicenter Works auf europäischer Ebene benannt hat, auf jeden Fall berücksichtigen die auch, sind da auch im engen Austausch, was die Bedenken angeht. Und genau, nehmen die sehr, sehr ernst, auch in der nationalen Umsetzung. Was die Frage angeht, Authenticated Channel und signierte Daten, das ist eine technische Diskussion, die wir führen, wo wir auch die Argumente abwägen und wo wir eben auch Diese Entscheidung, die ist noch nicht getroffen, die werden wir aber auch online diskutieren und zur Diskussion stellen, um eben die breite Beteiligung zu den Vor- und Nachteilen der Varianten zu ermöglichen.
Vielen Dank. So, wir sind am Ende der Beratung. Vielen Dank für den Sachstandsbericht und fürs Kommen in den Ausschuss. Wir werden das weiter verfolgen. Es ist ja ein langwieriges Verfahren und insofern viel Erfolg weiterhin. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar Tagesordnungspunkt 5, der auch öffentlich beraten wird, und zwar Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung sowie zu den geplanten Aufsichtsstrukturen. Das ist auch in Selbstbefassung mit einer Debattenrunde. Wir haben als Gäste weiterhin die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert vom BMDV und Dr. Armin Jungblut. Herzlich willkommen. Der Leiter des Referats Rechtsrahmen, Digitale Dienste, Medienrecht. Und er hat auch mitgebracht, Anna Meuthen-Fitz. Die Anna Meuthen-Fitzum ist krank, okay, ist entschuldigt. Wir haben uns verständigt auf ein Eingangsstatement von 5 Minuten und eine Debattenrunde an 4 Minuten pro Fraktion und die Hälfte der Zeit, also 2 Minuten für die Gruppe. Und übergebe das Wort an die parlamentarische Staatssekretärin. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hatte ja bereits in der 10. April-Ausschusssitzung berichtet, dass wir hier innerhalb der Bundesregierung als BMDV die Federführung für die EU-Verordnung haben. Wir hatten uns auch über den Inhalt schon sehr ausführlich ausgetauscht. Die Verordnung ergänzt den DSA, wird allerdings, und das ist wichtig zu sagen, sowohl on- als auch offline gelten. Und sie ebenfalls ergänzt sie das Datenschutzrecht, also konkret die EU-Datenschutzgrundverordnung. Wir müssen sie auf nationaler Ebene gesetzlich durchführen. Also müssen wir die Festlegung tätigen der national zuständigen Behörde zur Überwachung und der Einhaltung der Vorgaben und zur Regelung der Sanktionen bei Verstößen, insbesondere die Verstoßhöhe. Wir haben uns an der Sitzung am 30. April innerhalb der Bundesregierung weitgehend verständigt über die Festlegung der zuständigen Behörden. Und zwar sollen für die Aufsicht der neuen Vorschriften beim ganzen Thema Datenschutz, also das ist das ganze Thema Targeting bei politischer Werbung, die Datenschutzbehörden zuständig sein, das BFDI und die Aufsichtsbehörden der Länder. Insofern soll es bei den Zuständigkeitsverteilungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz bleiben. Wir haben hier also keine Änderungen. Das heißt, das BFDI ist für die öffentlichen Stellen zuständig und die Daten, die Aufsichtsbehörden der Landesrechten bei den nicht öffentlichen Stellen, das sind also die Unternehmen. Für die Aufsicht über die Anbieter digitaler Dienste, Vermittlungsdienste in Bezug auf alle anderen Vorgaben der Verordnung wird dann der digitale Dienstekoordinator bei der BNetzA zuständig sein. Ansonsten bleiben die bestehenden landesrechtlichen Zuständigkeiten unberührt. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass die Landeswahlleiterin alle künftigen Termine in Deutschland stattfindenden Wahlen und Referenten auf ihrer Website veröffentlicht. Ich wollte noch mal ein Thema sagen, weil das hier oft der Aufkaum auch im Ausschuss, wir haben uns ja schon das einige oder andere Mal dazu ausgetauscht, das ganze Thema parteiinterne Kommunikation, parteiinterne Wahlen, das ist von dieser Verordnung ausgenommen. Das betrifft also tatsächlich keine parteiinterne Kommunikation. Unser Zeitplan ist es so, dass wir derzeit den Referentenentwurf erarbeiten und noch im Juli in die Ressortabstimmung gehen wollen, in die Länderabstimmung gehen wollen und das Kabinett Ende August anstreben. Und dann wäre der Gesetzentwurf im November im Parlament. Soweit erstmal von mir.
Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir in die Debattenrunde und für die SPD-Fraktion Anna Kasautsky.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für den Bericht. Wir haben das Thema ja nicht zum ersten Mal hier bei uns im Ausschuss. Und das ist auch, was viele Menschen umtreibt. Das hat man auch im Vorfeld der Europawahl gemerkt. Es soll ja unter anderem auch ein öffentliches digitales Archiv politischer Online-Werbung geben. Das war insbesondere auch unserer Fraktion, der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, ein großes Anliegen. Wie läuft die Planung hier und wo setzt sich die Bundesregierung da ein?
Das ist gar nicht unsere Sache, das ist eine Sache der Kommission. Das Parlament hatte tatsächlich der Kommission den Auftrag gegeben, dieses Archiv zu erstellen. So ist das mit dem Parlament, so ist das mit uns Parlamentariern. Die Kommission will das nicht, die Kommission wird es machen müssen, kostet 1,5 Millionen Euro im Jahr. Das ist aber, dafür ist die Kommission zuständig.
Okay, das heißt, die Bundesregierung, also es laufen auch nicht auf Ratsebene oder so dazu, sondern es ist komplett
das Kommission. Das ist einfach eine Kommissionsfrage.
Okay, dann nächste Frage. Bei den Verhandlungen zu der Verordnung, was waren da so die Knackpunkte und gab es Punkte, die sich die Bundesregierung anders gewünscht hätte?
Wir sind insgesamt, kann man wirklich sagen, mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Okay, es gab also am Ende auch nicht mehr Punkte, die super kritisch und kontrovers diskutiert
Nein,
wurden.
Nein, wir sind
sondern
insgesamt mit dem Ergebnis zufrieden.
Welche Herausforderungen antizipieren Sie bei der Durchsetzung von der Verordnung? Wo könnten da noch Hürden oder Stolperfallen kommen?
Also wir haben ja viel jetzt auch wir haben ja den DSA umgesetzt. Das war ein echter, ich sage jetzt ja, Kraftakt, aber es hört sich vielleicht so anstrengend an, aber es war schon auch eine ganz schöne Arbeit, sage ich mal. Kollege Dr. Jungblut weiß das oder hat es getan, sage ich mal. Er hatte die Arbeit. Und da haben wir jetzt schon viele Dinge auch gelernt können, die antizipieren, auch an welchem. Wir wollen mit den Ländern, dass das ohne Probleme läuft. Das ist das Wichtigste, ja, dass das sozusagen so einfach wie möglich am Ende auch unbürokratisch verläuft. Aber die Ziele, die erreicht werden sollen, nämlich eben dem Verbot von Wahlen auf Werbung aufgrund von bestimmter persönlicher Merkmale, dass das eben durchgeführt wird und dass wir dafür auch eine Aufsichtsstruktur finden, die angemessen ist. Das Ganze beruht ja auf dem Skandal mit Cambridge Analytica. Sie erinnern sich sicherlich, Frau Abgeordnete. Und eben manchmal ist es eben so, dass so einzelne Skandale dann dazu führen, dass dann auch politisch daraus etwas passiert. Und hier muss eben auch jetzt dem Willen sozusagen stattgegeben werden. Und das tun wir.
Vielen Dank. Jetzt würde ich Sie bitten, noch mal kurz in eine Glaskugel zu schauen. Nämlich war ja eine der Reaktionen, dadurch, dass eben die Verordnung vor der Europawahl noch nicht in Kraft war, dass es ein Overblocking gab, also dass komplett politische Inhalte nicht mehr so einfach angezeigt wurden. Was hätte Ihrer Meinung nach besser laufen können, wenn es die Verordnung bereits vorher gegeben hätte? Also was sind jetzt so vielleicht grob umrissen, was sind denn so die Kernpunkte, die Unterschiede am Ende auch für die Nutzerinnen und Nutzer?
Ich glaube, das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine ist ja, wie die Unternehmen damit umgehen. Ich weiß ja, dass Meta war ja auch hier im Ausschuss. Und das ist die Frage, wie Unternehmen damit umgehen am Ende und was politisch gewollt ist. Also mir persönlich muss ich schon sagen, ist es wichtig, dass es auch eine Möglichkeit gibt, politisch zu kommunizieren. Also Politik ist ja nichts Schlechtes. Politik ist was so Gutes. Die Demokratie ist die Basis von allem, was wir haben. Deswegen müssen wir auch dafür werben, dass man so auch kommunizieren kann. Also nicht das Politische aus dem Raum verbannen, sondern integrieren in eine vernünftige Diskussion. Letzter Punkt. Man darf aber auch nicht naiv sein. Man wird mit diesen ganzen Themen nicht alle Probleme aus der Welt schaffen, insbesondere auch zum Beispiel nicht die Einflussnahme von Dritten.
Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion Katharina dos Santos-Wenz.
Ja, vielen Dank auch für die. Ich stecke mich mal eben aus. Besser. Vielen Dank auch für die Ausführungen, vor allem auch zum Zeitplan. Als erstes hätte ich ehrlich gesagt eine Verständnisfrage. Habe ich das richtig verstanden, dass die Federführung auch in Ihrem Haus liegt für die Umsetzung? Okay. Weil das bisher jetzt noch nicht
so möglich war. Das ist unsers.
Gut, verstanden. Sehr gut. Vielen Dank. Dann noch eine Frage. Die Verordnung galt ja zumindest in einigen Teilen auch schon zum Mai 2024 zur EU-Wahl. Nämlich zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, im Bezug auf das Verbot von Werbedienstleistungen für Sponsoren aus Drittländern. Ab 3 Monaten ja vor der Wahl. Ich würde gerne wissen, ob Sie oder die Bundesregierung Kenntnisse darüber hat, wie sich das Verbot, also gerne auch wenn da was von der EU-Ebene kam, auf die aktuellen Wahlen ausgewirkt hat. Also gab es da einen Austausch zu und ob sich das aus Ihrer Sicht dann weiterführend bewährt hat?
Also das weiß ich nicht, ob es da überhaupt Verfahren gab. Herr Dr. Jungblut, Sie wissen da mehr.
Also ich glaube, insgesamt herrscht die Auffassung auf EU-Ebene und auch bei uns national, dass es keine starken Einflüsse aus Drittstaaten im Rahmen der Europawahl gab. Also die Befürchtungen vorher waren höher als das, was eingetreten ist. Es gab immer ein gewisses Grundrauschen an Desinformationskampagnen aus Drittstaaten, aber es gab jetzt keine größeren Vorfälle, weder national noch auf EU-Ebene.
Vielen Dank. Das ist sehr, also ja, gut auch, aber auch spannend, dass das so kam. Dann wollte ich jetzt noch einmal, damit ich das, weil es eben so schnell ging, noch mal nach der Aufsichtsstruktur kurz nachfragen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, die Aufsicht über die datenschutzbezogenen Teilthemen machen die Datenschutzbehörden, also BFDI plus Länder, in der Ausgestaltung. Und da gibt es keine Änderung, nur damit ich das noch mal richtig verstanden habe. Aber alles, was die digitalen Diensteanbieter betrifft, DSC.
So ist es.
Gibt es darüber hinausgehend noch Teilbereiche, die sich dann in der Aufsichtsstruktur irgendwie äußern würden? Oder ist das erstmal das Kerngerüst?
Das ist es, Herr Dr. Jungblut.
Also wie Frau Kluckert schon gesagt hat, gilt die Verordnung ja auch offline. Das heißt also, die bestehenden Aufsichtsstrukturen über Werbeplakate an Straßenrändern, über Parteien in Fußgängerzonen, die bleiben unberührt. Und dafür sind ja die Länder und Kommunen in Deutschland zuständig. Mhm. Und der vierte Bereich ist alles das, was Rundfunk angeht. Mhm. Da ist die Aufsicht bei den Landesmedienanstalten. Auch das bleibt unberührt.
Okay. Dann vielen Dank. Sie hatten ja, schon mal danach gefragt, ob die Bundesregierung einen Entwurf plant. Sie haben ja jetzt zum Zeitplan auch noch was gesagt. Können Sie zum Inhalt schon was sagen? Vor allem dahingehend, ob es Punkte gibt, bei denen auch möglicherweise eine Abweichung oder in irgendeiner Weise ein Spielraum zu Europa möglich oder gewollt ist aus Sicht der Bundesregierung? Oder in welchen Punkten Sie überhaupt gerade vielleicht im Wesentlichen arbeiten da?
Frau Kollegin, da bitte ich um Verständnis, dass wir über unabgestimmte Entwürfe nichts Inhaltliches sagen.
Fragen kann ich ja. Gut. Können Sie mir denn vielleicht beantworten, welche wesentlichen Schwerpunktthemen Sie gerade besprechen, jetzt ohne zu sagen, was davon vielleicht fraglich ist?
Ich würde vorschlagen, dass wir einfach, wenn wir das dann, wenn wir aus der Ressortabstimmung draußen sind, im Kabinett sind, dass wir da einfach nochmal drüber sprechen. Und dann sind es auch keine, ich sag mal, keine halbgelegten Eier, sondern welche, die schon im Nest liegen.
Gut. Dann zum Verständnis, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Juni Ressortabstimmung, Kabinett Ende August und November Parlament.
So sieht's aus.
Okay. Konkreter werden Sie noch nicht.
Naja, also das ist sozusagen, ich kann Ihnen jetzt sagen, Ende August streben wir das Kabinett an, da gibt es irgendwie zwei Kabinettssitzungen. Das ist dann aber wirklich ja Detailwissen sozusagen, ja.
Ja, vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich die Berichterstattung übernehmen. Und insofern kann ich da vielleicht anschließen und noch mal nach Konsultationen fragen. Hat es die schon gegeben oder gibt es die? Sind die geplant? Wenn ja, wann?
Konsultationen mit der Kommission oder?
Auch mit Stakeholdern oder mit?
Ich habe jetzt nur die Länderabstimmung. Aber das ist ja Länder- und Verbändeabstimmung. Das heißt, das findet parallel zu den Ressortabstimmungen statt.
Okay. Welche Meldeverfahren sind denn eigentlich vorgesehen? Sind die ähnlich dem DSA?
Genau, die wollen wir so aufziehen wie beim DSA auch. Da wollen wir alle Dinge, die wir beim DSA gelernt haben, auch hier anwenden.
Herr Dr. Jungblut hat eben gesagt, es gibt keine Erkenntnisse, dass es irgendwelche Manipulationen vor der Europawahl gegeben hat oder Einflüsse. Das ist natürlich sehr kurz von der Zeit her, wird das denn wissenschaftlich irgendwo untersucht? Wissen Sie das?
Herr Dr. Jungblut, ich sage gleich auch gerne noch was dazu. Wissenschaftlich untersucht?
Also wissenschaftlich untersucht glaube ich nicht. Also das waren jetzt so die Erkenntnisse, die die Kommission hatte. Die Kommission hat sich sehr gelobt, selbst für die Wahlleitlinien, die sie rausgegeben hat auf Basis des DSA. Und wie gesagt, innerhalb der Bundesregierung, das war die Einschätzung, dass es nicht so viel Einflussnahmen aus Drittstaaten gab, wie befürchtet.
Wir haben ja jetzt einige Landtagswahlen und ist ja erst die Bundestagswahl und die Verordnung tritt ja erst danach in Kraft. Das heißt auch die Aufsicht, wenn jetzt irgendwie doch erkennbar ist, dass es mehr Einflüsse gibt von anderen Akteuren außerhalb der Bundesrepublik beispielsweise. Gibt es denn dafür Pläne, wie man damit umgeht? Also werden die Gespräche geführt, beispielsweise mit den Plattformen? Wir hatten ja das Gespräch hier im Ausschuss und haben ja festgestellt, dass das Bewusstsein vielleicht nicht so tief war, was beispielsweise das Anzeigen von Inhalten, die in irgendeiner Weise politisch waren, selbst Nachrichtensendungen, die praktisch bei einigen Plattformen nicht mehr angezeigt wurden. Ist da sowas geplant?
Also es ist kein Prozess geplant, in dem man mit den Plattformen in Austausch geht vor Wahlen. Ich glaube aber, dass es ein Learning-Prozess ist, dass auch die Plattformen jetzt vielleicht überreagiert haben und erst mal schauen müssen, wie sie damit umgehen. Die wollen es natürlich auch gesetzeskonform halten. Die machen natürlich eine Art und Weise des Umgangs, der für sie am einfachsten ist und am kostengünstigsten am Ende des Tages. Ich glaube auch, dass wir in dem Bereich nicht alles regulieren können, sondern dass es auch viele Dinge sind, die in Grauzonen bleiben werden. Also immer wieder auch das Thema, wie spiele ich, mit welchem Algorithmus spiele ich bestimmte Themen aus. Das müssen gar nicht von politischen Akteuren auch gezielte Themen sein, sondern das sind einfach Nachrichten, die eher auch Stimmung machen können und dergleichen mehr. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man es schult und lehrt, auch Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt und alles so zu überprüfen und einfach diese digitale Awareness schafft innerhalb der Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass es uns hilft, das Politische aus dem Leben zu verbannen oder hier auch zu glauben, dass wir das alles per Gesetz regeln können.
Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Und die Nachrichten auch verschwinden zu lassen, ist ja auch kein... Aber um personenbezogene Daten für das Targeting von politischer Werbung zu verwenden, bedarf es ausdrücklicher Zustimmung. Was genau bedeutet das? Wie wird das in der Praxis umgesetzt?
Zustimmung gibt es ja jetzt schon Verfahren, die mit Zustimmung sind. Also ich kann persönlich ein Häkchen machen, ich kann es anders formulieren, aber das bedeutet eben, dass es eine persönliche Zustimmung ist und nicht einfach angenommen werden kann.
Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Max Nordhaus.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich schätze Ihre Äußerung, Frau Staatssekretärin, sehr zum Bereich, dass wir das Politische nicht aus unserem Leben verbannen sollten, auch nicht aus der Öffentlichkeit. Ich gehe sogar weiter und behaupte, wir können es gar nicht verbannen, denn alles, was man tut oder das Allermeiste, was man tut, hat einen politischen Impetus. Und insofern war ich auch sehr schockiert, als wir Meta hier zu Gast hatten. Das wurde ja schon angesprochen, wie wenig es dort Bereitschaft gibt, sich dem zu öffnen, beziehungsweise wie ungenau ist eigentlich die Differenzierung, was es politisch, was es nicht ist. Und man am Ende wahrscheinlich nur den Schrott dort behalten wird, der aber trotzdem einen politischen Hintergrund hat. Und das, was politische Nachrichten, politische Äußerungen von Volksvertretern jeder politischen Couleur ist, das wird dann runtergerankt. Und das Ergebnis finde ich sehr problematisch. Sie haben ja schon so ein bisschen Bilanz von der Europawahl gezogen. Das wirkte auf mich auch so, als mache Meta das jetzt auch im Zusammenhang damit. Haben Sie sich dazu mal ausgetauscht? Das war ja gerade die Frage, ist das geplant? Gab es dazu schon Austausch? Und noch eine weitere Frage. Haben Sie Erkenntnisse darüber, beziehungsweise Vermutungen darüber, dass Meta, also die haben uns das gegenüber so begründet, naja, die Leute wollen es nicht, was ich mir gut vorstellen kann. Ne? Also viele Leute wollen aktuell das Politische aus ihrem Leben verbannen, weil das sehr stresst. Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass es auch eine Konsequenz daraus sein könnte, was hier reguliert wird auf EU-Ebene, dass einige sagen, wie Sie gerade formuliert haben, man schießt jetzt lieber über das Ziel hinaus und dann hätte man am Ende ja mit so einer Verordnung erreicht, dass das Politische aus dem öffentlichen Leben verbannt wird, was ich sehr schade fände.
Ja, also vieles kann ich so unterschreiben. Wir haben auch Austausche mit Meta, in denen wir uns über diese Dinge insbesondere auch über die Erfahrungen austauschen. Da würde ich jetzt bitten, dass der Kollege Dr. Jungblut noch einmal gezielt dazu ausführt.
Also wir hatten mehrere Austausche mit verschiedensten Plattformen vor den Europawahlen, genau mit dem Blick auf die Europawahlen. Wir hatten auch mit einer Plattform Austausch nach den Europawahlen, praktisch am Montag nach den Wahlen, woher eben auch diese Einschätzung kam, dass auch aus Sicht der Plattformen die Europawahlen einigermaßen glimpflich gelaufen sind. Der Blick ist jetzt auf die Landtagswahlen. bei den Plattformen jetzt erstmal der Blick nach Großbritannien in dieser Woche, sehr stark natürlich auf die Wahlen in Amerika im November und dann eben mit Blick auf die Bundestagswahlen. Also wir sind im ständigen Kontakt mit den Plattformen jetzt mit Blick auf die jeweils stattfindenden Wahlen.
Und ob das Verhalten von Meta eine Konsequenz aus der Verordnung sein könnte, haben Sie keine Erkenntnisse drüber? Okay, man kann ja auch nicht in den Kopf reinschauen. Spekulation, genau, hören sagen. Gibt es Erkenntnisse zu TikTok? TikTok wurde ja nach der Europawahl sehr viel diskutiert. Es ist ja erstmal nicht verboten, dass sich eine politische Partei besonders gut auf TikTok präsentiert und dort besonders viele Wähler abholt, was einfach so war. Gibt es dort ein besonderes Aufkommen an problematischen Inhalten, problematischen Erkenntnissen, beziehungsweise dürfen Sie sich dazu äußern?
Das ist nicht bekannt, dass es da besonders viele. Ich habe da aber auch ja gesagt, dass es eben auch immer bei so welchen Regelungen dazu führt, dass dann andere das ausgewichen wird. Also man braucht nicht zu glauben, sozusagen, dass man mit einer solchen Regelung da keinerlei problematischen Themen mehr hat, sondern das ist halt einfach, das wird bleiben.
Vielen Dank für die realistische Einschätzung.
Ja, vielen Dank und Herr Janisch für die AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Meine Fragen beziehen sich hauptsächlich auf Abgrenzung. In der Verordnung steht im Artikel 2, Absatz 2, die Verordnung berührt nicht den Inhalt politischer Anzeigen. Im Artikel 3, Punkt 3 gibt es dann eine Definition politischer Anzeigen. Da ist ziemlich viel Spielraum. Wer entscheidet denn, was eine politische Anzeige ist und was nicht?
Also es ist ja erstmals hier auch eine Legaldefinition von politischer Werbung vorgenommen worden. Das ist also klar definiert. Und ebenso auch die Transparenzvorgaben für alle Referenden und Wahlen. Und deswegen ist das sozusagen etwas, was dann natürlich am Ende des Tages entscheiden, dass die Gerichte, sage ich mal, so wie diese Dinge auch sonst entschieden werden, wenn es da Streitigkeiten geben sollte in der Ausführung.
Danke. Frage, wo fängt Target an und wo hört Target auf? Ich möchte es am Beispiel vielleicht mal festmachen. Wenn eine Partei auf Facebook Werbung schaltet und als Zielgruppe zum Beispiel Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren hat, ist das da bereits in dem Bereich Targeting mit drin?
Alter ist ja ein Merkmal davon. Das ist also klar, fällt klar darunter.
Gilt die Finanzierung von politischen Magazinen als politische Werbung? Als Beispiel sei hier die Finanzierung des Spiegels mal durch den US-Milliardär Bill Gates erwähnt, welcher dann laut Aussage des Spiegels in seinem Auftrag eindeutig politische Artikel verfasst hatte.
Dieses Beispiel hatten Sie hier schon öfter angeführt und wir konnten es noch nie nachvollziehen.
Wir haben es hier als Beitrag mit, darum hatte ich die Frage auch nochmal gestellt. Aber wie auch immer, eine weitere Frage wäre, welche Möglichkeiten gibt es, Firmen am Data Mining und der Verwendung dieser Daten zu hindern?
Also Firmen müssen sich natürlich an die Datenschutzgrundverordnung halten und alles, was dazugehört und die Gesetze gelten. Die meisten Gesetze gelten ja sowieso schon. Hier bezieht es sich ja nur auf klares politisches Targeting.
Ja. Dürfen politische Parteien dann überhaupt noch Wähleranalysen machen, um ihr Marketing zu optimieren, oder gilt das automatisch als unzulässiges Datenmining? Data Mining.
Nein, Sie können weiterhin Datenanalysen machen und natürlich auch weiterhin Ihre Wahlwerbung ausspielen, nur eben nicht mehr mit diesem Targeting, das diese sensiblen Daten umfasst.
Welche Straftaten stehen auf Verstöße und wie soll das Ausmaß des Vergehens beurteilt werden? Gibt es da schon Erfahrungen, wo es hingehen soll?
würde ich auch bitten, dass der Kollege einmal antwortet, bitte. Also Straftaten.
Also wir haben keine Straftaten, wir haben Bußgeldvorschriften, genauso wie im digitale Dienstegesetz. Und die Vorgabe ist eben bis zu 6% des Jahresumsatzes als Obergrenze. Aber ansonsten gestaffelt, wie wir es auch im digitale Dienstegesetz gemacht haben. Und was ist eine
Parteien? Gut, dann würde ich auf die letzten 15 Sekunden verzichten.
Vielen Dank. Und 2 Minuten jetzt Anke Domscheit-Berg, die Linke.
Ja, vielen Dank. Es war ja schon die Rede davon, wie seltsam das war, als Meta hier im Digitalausschuss war und wie schwierig es ist, politische Inhalte zu definieren. Aber auch die Verordnung der EU enthält tatsächlich noch Graubereiche. Also als Linke würden wir dafür plädieren, personalisierte Online-Werbung komplett zu verbieten. Das würde nicht nur Willkür, sondern auch diesen ganzen Cookie-Terror beseitigen. Kommt aber nicht. Deswegen meine Frage. Wird es eine noch konkretere Definition zu, was ist politische Werbung im Gesetz geben, im Deutschen?
Wir müssen ja das umsetzen, was hier bei der Verordnung, eine Verordnung gilt ja sozusagen umzusetzen. Da haben wir keinen Spielraum. Deswegen werden wir hier die Legaldefinition aus der EU übernehmen.
Dann eine Frage zum Thema Do-Not-Track-Funktion im Browser. In Artikel 18 der Verordnung steht ja, dass es ein Opt-in für personalisierte politische Werbung nicht abgefragt wird, wenn man eine Do-Not-Track-Funktion im Browser aktiviert hat, weil das ja bereits eine Ablehnung signalisiert. Wird auch das explizit so im nationalen Recht umgesetzt?
Ja, das wird so umgesetzt.
Letzte Frage. Die Verordnung selber gilt ja erst ab Oktober 25, also nach der Bundestagswahl. Nun wird ja, wenn das Ende des Jahres ins Plenum kommt, es rechtzeitig verabschiedet. Strebt die Bundesregierung an, dass es dann eventuell in Deutschland auch schon vor eigentlichem Inkrafttreten der EU-Verordnung gilt?
Das geht nicht.
War sehr schade. Ich glaube, die letzten 10 Sekunden, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Da kann ich nichts mehr fragen. Danke.
Dankeschön. So, dann sind wir am Ende des Berichtes. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für den Sachstand. Und wir werden dann gespannt auf den Referententwurf warten. Damit danke ich allen, die da waren, auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, und beende hiermit den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Digitales. Und damit auch die Aufzeichnung der Sitzung durch die Technik.